and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist wieder da mit, man kann sagen, der regelmäßigen Game Talk Besetzung jetzt, werter Mitsprecher.
Das kann man definitiv so sagen. Hallo lieber Gregor, hallo liebes Publikum da draußen. Schön, dass ihr alle da seid.
Ja, schön, dass, ja, finde ich auch das schön, dass ihr alle da draußen da seid, aber schön, Ilias, dass wir auch die Gelegenheit haben, wenn wir eh schon jede Woche ausführlich über Videospiele quatschen, noch ausführlicher darüber zu quatschen, auch mal ein bisschen podcast-technisch. Ich hätte dich auch gerne bei dem Sony Japan Studios Podcast dabei gehabt, aber leider hat das zeitmäßig nicht ganz geklappt. Zumindest werden wir aber jetzt über Spiele sprechen, die auch auf Sony-Plattformen stattgefunden haben.
Absolut, ich freue mich auch sehr, weil ich ein bisschen Redebedarf habe und ich glaube, du auch, bezüglich des heutigen Themas. Ich bin sehr gespannt, wohin uns diese Aufnahme hier führt.
Genau, ich wollte im Speziellen, weil gerade, wo wir das aufzeichnen mit Nier Replicant, das Remaster, Remake, Remaster, Remaster Make, wie man es auch immer nennen möchte heutzutage, des allerersten Nier-Spieles rausgekommen ist, ein Rollenspiel-Geheimtipp über viele Jahre gewesen, der aber dank des Sequels Nier Automata vor ein paar Jahren dann nicht mehr zum Geheimtipp wurde, sondern eben ein Game, was, hey, hast du das schon mal gespielt? Ja, wir haben das schon seit Jahren gekannt, das ist doch richtig cool. Und jetzt können die Leute das nochmal nachholen. Und im Speziellen, ich glaube, wir hatten auch noch nie so ausführlich über Nier Automata hier im Podcast gesprochen. Wir beide sind ja gerade dabei, oder zumindest ich habe schon abgeschlossen, Nier Replicant, mit allen möglichen Neuigkeiten, die dazu gekommen sind. Du bist gerade noch dabei, es zu spielen, ja?
Ganz genau. Ich muss aber auch sagen, dass so langsam aber sicher der wie soll ich sagen, der Trott sich einstellt und ich merke, okay, so langsam aber sicher verlangt das Spiel ein bisschen zu viel Zeit. So es overstates the welcome. Aber ich bin noch motiviert und will noch den letzten Part sehen, weil ich unter anderem auch von dir gehört habe, das wird sich höchstwahrscheinlich lohnen und ist eine sehr, sehr interessante Brücke, die da geschlagen wird und die, lieber Gregor, die will ich mir nicht entgehen lassen.
Ja, das solltest du auch nicht, wenn du eh schon jetzt beim Trott angekommen bist, also von dem x-fachen Erneutspiel der gleichen Parts, damit du mal zu den Neuigkeiten kommst, was ja leider eine Tatsache dem geschuldet war, hauptsächlich, dass wir es mit dem Lower-Budget-Game zu tun gehabt haben, das möglichst auch auf seine Spielstundenanzahl kommen soll, aber da quatschen wir gleich drüber. Ja, im Speziellen über Nier und Nier Automata natürlich, oder Nier Replicant, wie der erste Teil mittlerweile hier bekannt ist, aber allgemein wollte ich auch ein bisschen so über den Chefentwickler und Hauptstory-Autor Yoko Taro sprechen, weil der ist ja schon einer unter den etwas exzentrischen Japano-Spiele-Designern, hat er nochmal nur so eine gewisse Sonderstellung, glaube ich. Na, hast du mal irgendwelche Kontaktpunkte mit Yoko Taro gehabt? Vielleicht sogar mal vor der Flinte beim Interview gehabt?
Das ist lustig, dass du das ansprichst. Ich wäre kurz davor gewesen, ihn mal zu bekommen, aber das hat dann aus terminischen Gründen nicht geklappt und ich ärgere mich bis heute, dass das nicht funktioniert hat, weil das, wie du schon gesagt hast, es ist ein fucking Weirdo und von der ganz besonderen Sorte und ich finde ihn persönlich so spannend, weil er es schafft, seinen Spielen eine gewisse Note zu verleihen, die du sonst in keinem anderen Spiel so wirklich mitbekommst. Die Spiele von ihm sind weird, sie sind aber auch unerwartet, sie sind frisch, sie spielen mit deinen Erwartungen und das finde ich eigentlich immer ganz geil. Das geht so in Richtung Undertale, Pony Island, in diese verschwurbelte Richtung, die auch gerne mit deinen Erwartungen spielen und auch so ein bisschen versuchen, sich so auf die falsche Fährte zu locken. Und Nier ist da voll davon. Nicht nur, was Meta-Kommentar angeht, sondern auch, wie einzelne Charaktere inszeniert werden. Das ganze Spiel ist stellenweise so aufgebaut, dass du bis zum Schluss denkst, okay, du weißt, wie es ausgeht, nur damit du dann nochmal komplett vor dem Kopf gestoßen wirst. Yoko Taro ist ein richtiger Sonderling, finde ich, in dieser ganzen Videospielindustrie. Und allein deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt vor allem mit Nier Automata auch so den Erfolg bekommen hat. Und jetzt liest man ja auch, dass er schon an dem nächsten großen Ding arbeitet. Ich freue mich riesig, dass der Fuß gefasst hat und wir einfach mehr von ihm sehen und hören werden.
Ja, da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Viele von diesen eher spezielleren Entwicklern, ich meine, du hast natürlich deine Miyamotos und Kojimas, die alle auf ihre gewisse Art dann ihren Stil haben, den man auch den Spielen anmerkt. Kojima ist ja auch nochmal ein ganz anderes Fass, das man aufmachen würde, der schon seit Jahrzehnten die riesigen Budget bekommt, um seine abstrusen Ideen umzusetzen. Aber du hast natürlich auch deine zweite Riege so, wo du die Hardcore-Fans hast, die da sagen, ey, ich kaufe jedes Spiel von Suda51 oder Swery65. Yoko Taro hat jetzt keine Nummer im Namen. Übrigens auch, hast du gewusst, dass es eigentlich Taro Yoko sein sollte? No?
Oh, das habe ich mal irgendwo gelesen.
Ja, weil Yoko Taro, also das ist die japanische Schreibweise, also zuerst der Nachname und dann der Vorname. Das machst du natürlich in der Lokalisation im Westen nicht. Da würdest du Taro Yoko wahrscheinlich sagen, aber er hat es durchgedrückt, ne? Wenn einer das kann, dann ist er es. Sonst müssen wir auch alle Kojima Hideo und Shigeru Miyamoto Shigeru sagen, wenn wir bei Yoko Taro dann bleiben. Ja, er hat, bevor er mit Square zusammengearbeitet hat, das erste Nier ist ja so gegen Ende des letzten Jahrzehnts entstanden oder vorletzten kann man mittlerweile sagen, also so 2008, 2009 entwickelt worden, 2010 rausgekommen. Aber der war vorher schon ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, wie viel du mit den Drakengard-Spielen vertraut bist, ob du davon mal was gesehen hast oder vielleicht im Nachhinein dich mal informiert hast, einfach weil da ein Zusammenhang mit mir besteht.
Yes, ich habe Drakengard 3 auf der PS3 damals gespielt, weil ich damals so von Nier angetan war und erst im Nachgang wirklich mitbekommen habe.
Mein Beileid.
Und ich erst im Nachgang mitbekommen habe, okay, ey, da steckt ein größeres Universum hinter, das auch Yoko Taro mit skizziert und aufgebaut hat. Dann habe ich es gespielt. Ich habe es gespielt. Es schwankt schon sehr, was die Qualität angeht. Es ist aber auf jeden Fall, man muss dem Spiel aber auch zugute halten, dass das definitiv auch wieder, man merkt die Schrift von Yoko Taro. Also da ist trotzdem noch so das gewisse etwas drin, aber spielerisch und auch technisch ist das ein Spiel, das, als es schon rausgekommen ist vor ein paar Jahren, schon mindestens 3-4 Jahre zu spät war eigentlich.
Ja, und ich glaube, die Beweggründe, ich glaube nicht, dass es ein Drakengard 3 gegeben hätte. Ich gucke gerade hier nochmal in der Liste, es ist 2013 rausgekommen, hätte gedacht, dass es noch früher gewesen wäre, weil es schon damals, also schon erwähnt, recht altbacken, vor allem technisch gewesen ist. Es war also nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss und ein absolut weirdes Storytelling, dass man aber, wenn man die älteren Drakengards gespielt hat, vielleicht nicht mehr so als weird empfunden hat, obwohl pissende Drachen und weiße schlachtende Göttinnen mit einer Rose im Auge, die dann ihre Schwestern umbringen, das ist schon par for the course für Yoko Taro, kann man fast sagen. Ich kannte Drakengard vorher schon, das war ein Doppelpack an PS2-Action-RPGs, ja, oder Hack and Slays kann man sagen, das hat auch so ein bisschen was Musou-mäßiges, also Dynasty Warriors-mäßiges auf der PlayStation 2, wo es dann um, ja, große, riesige Drachen ging. Ich habe die auch nicht mehr so präsent im Kopf, ich habe die beide Teile nur angespielt auf der PS2. Da war er quasi beim ersten Teil als der Autor und Game Director verantwortlich. Ich glaube, irgendwas war mit dem zweiten Teil, wo er dann nicht so viel daran gearbeitet hat. Hier steht nämlich, seine Position steht nur bei Drakengard 2 Video Editor.
Hat er was? Wirklich?
Ja, irgendwas ist da gewesen, weil das erste Drakengard, glaube ich, war jetzt nicht so ein Mega-Hit. Aber es war von Square Enix gepublished, wurde, glaube ich, produziert dann eben von Yoko Taro an der Spitze mit Cavia, dem Team, also C-A-V-I-A, Entwicklerteam, was später auch für das erste Nier mit verantwortlich gewesen ist. Und zumindest hat es einen Nerv genug getroffen, dass ein zweiter Teil entstanden ist, aber so sehr war Yoko Taro nicht dran beteiligt. Immerhin konnte er noch seinen Namen draufschreiben, indem er das Intro geschnitten hat. Ja, was das Interessante aber ist, ich natürlich als jemand, der jedes RPG oder Action-RPG mir zumindest mal angeguckt hat über viele Jahre, Nier kam damals im Kielwasser, da gab es schon so die erste Fuhre an PlayStation 3 RPGs, wo es langsam angefangen hat. Wir hatten noch so um den Dreh, da waren wir noch so ein bisschen in der Trauer um Final Fantasy 13, muss man mal sagen. Das war nämlich ein paar Monate vorher rausgekommen, bevor Nier erschienen ist, oder? Ich muss mal gucken, oder war es um den Dreh? Ich glaube, es war 2010, April, Mai 2010 war Final Fantasy 13 und wann haben wir das hier? April, also kurz vor, ja, super. Ungefähr fast zeitgleich ist dann Nier rausgekommen und natürlich viele Leute waren dann JRPGs nicht ganz so hoch im Kurs, weil Final Fantasy 13 viele Leute enttäuscht hat und Square hat noch ein Game dann da, aber im Umkehrschluss, die Hardcore-Fans haben sich so drauf gestürzt, weil es eben dann nochmal ganz andere Sachen bedient hat. Hast du es miterlebt, damals Nier?
Ich habe das damals direkt zu Beginn mir geholt, aber ich habe das erst einmal nicht wirklich mitbekommen. Also ich habe diese komplette Preview Phase des Spiels, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gegeben hat, aber ich habe das erst so wirklich registriert, als die ersten Redaktionen das gespielt gespielt haben. Lustigerweise mein allererster Moment, mit dem ich in Kontakt gekommen bin mit dem Spiel, ist der Game One Beitrag. Ich weiß gar nicht, ob du den gemacht hast. Du hast den wahrscheinlich sogar gemacht, ne?
Ich hab den gemacht. Pass auf. Genau. Das war glaube ich mein letzter Game One Beitrag, bevor ich kurz Pause gemacht habe.
Witzig. Okay. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Beitrag. Es liefen die ersten Szenen, Woody als Buch. Witzig, aber als Spiel hat mich das überhaupt nicht abgeholt. Bis zu einem Moment, da hast du wahrscheinlich die Szene gezeigt, wo das Spiel in einer 2D Seitenperspektive geswitcht ist. Und dann hast du die Castlevania-Mucke drunter gemacht. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, okay, ich hab da irgendwie Bock drauf, weil ich das bisher nicht so wirklich kannte. Also natürlich gab es davor Spiele, die immer mit Perspektivspielen gearbeitet haben und so ein bisschen die Kamera gewechselt haben und so neue Setpieces eingeführt haben. Aber bei Nier fand ich das irgendwie besonders, weil du dieses typische 3D-Korsett hattest, ein normales JRPG, und plötzlich ist es ein Bullet-Hell-Shooter. Und dann ist es halt nochmal ein Text-Adventure. Und dann hast du hier wieder eine Resident-Evil-Passage. Und dann hast du ganz am Ende nochmal eine Diablo-Passage. Also du hast da so viele Abwechslung drin gehabt und so viele Elemente drin, dass das für mich unheimlich attraktiv wurde. Und deswegen bin ich super neugierig geworden, hab mir das Spiel geholt. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, technisch war das natürlich nicht so das Geilste, aber das Spiel ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, wegen vielen verschiedenen Punkten, die wir sehr gerne hier nochmal ausführen können.
Genau, also interessant. Ich kann mich nicht mehr jetzt ans Detail erinnern mit der Castlevania-Mucke, aber es klingt wie sowas, was ich gemacht hätte damals.
Auf jeden Fall, ich erinnere mich richtig gut daran.
Und ich habe zumindest noch im Kopf, eben wie ich es hier gespielt habe, ich glaube, ich hatte sogar eine Vorabversion auf der 360 hauptsächlich, wo ich natürlich nicht meine Spielstände übernehmen kann, dann wenn die finale Version draußen ist. Zum Glück war es nicht so ein Tohuwabohu wie mit, wie ist es damals, Lost Odyssey auf der Xbox, wo ich im Vorherein irgendwie 4 verschiedene Versionen bekommen habe, wo alle Spielstände inkompatibel waren. Gott. Und ich das immer wieder von vorne anfangen musste und keinen guten Spielstand mehr bei mir lokal mit der Retail-Version hier habe. Aber ich hatte zumindest auf dieser Debug-Version relativ weit gebracht und war auch damals erfreut darüber, dass du eben ein Game hast, was nicht unbedingt im AAA-Bereich zwar ist, na, wo, du hast es auch gesagt, so grafisch, technisch, spielerisch war es so okay, zweckmäßig, mhm. Aber dafür hat es in anderen Bereichen brilliert und vor allem dieser Genre-Mix. Wenn du es zum ersten Mal spielst, du wirst ja gleich, wenn du es anfängst, in diese Sequenz reingeworfen, okay, das ist eine Endzeit, zerstörte Hochhäuser, da sind ein Vater und eine Tochter, die im Schnee sind, versuchen zu überleben und da kommen irgendwie Schatten, da muss man God of War-mäßig kämpfen. Mhm. Okay, weird, aber ich glaube, ich kann absehen, was für ein Spiel es ist. Und dann auf einmal, nee, wir sind nicht mehr da, wir sind in einer Fantasy-Welt dann und jetzt wird ein Action-RPG draus und auf einmal wechselt die Perspektive. Oh, cool, na, jetzt bist du in der Seitenansicht drin die Bullet-Hell-Sachen haben mich vor allem sehr überrascht, weil ich auch Shoot'em-Ups ganz gerne mag. Ich bin nie versiert genug gewesen, Bullet-Hell vernünftig zu spielen, wo du einfach vom Projektieren so zugeschissen wirst, aber ich habe das noch nie in einem 3D-Game gesehen, also einem Third-Person-Game, weil das ja eher so eine 2D-Ebene ist, ob vertikal oder horizontal, und zumindest hat das mein Interesse hoch genug gehalten, und dann habe ich gemerkt, aber ey, die Dialoge sind sehr cool geschrieben, vor allem auch schön lokalisiert worden, ne? Ja. Weil das darf man natürlich nicht unterschlagen, weil die englische Synchro ist der Hammer. Ich bin auch jemand, der immer mit englischer Synchro spielt bei den RPGs. Also ich bin da nicht so ein, auch wenn ich natürlich dann bei Animes gerne auch mit der japanischen Synchro gucke, aber bei Spielen habe ich es lieber bei dem großen Umfang und der Dauer, dass da eine vernünftige Lokalisation ist. Und die haben nicht nur die gut geschriebenen Charaktere im Original gehabt, sondern in schöne Texte umgesetzt, haben vernünftige Stimmen dafür gefunden. Und dieses Spiel hat auch geschimpft, ne? Ab und zu mal ein Fuck und die ganzen anderen Sachen rein. Hat einfach kein Blatt vor den Mund genommen. Ist das Square Enix, ja? Die Spiele für Kinder auch machen sonst? Was ist denn hier los?
Lustig, dass du das ansprichst. Ich habe das ganz vergessen. Ich war ja in Japan vor einigen Jahren. Da warst du ja auch. Wir waren, glaube ich, sogar im selben Zeitraum, als die Tokyo Game Show lief.
Wir haben Curry gegessen, das weiß ich noch.
Ich habe
den Yakuza-Chef belästigt im Hotel. Ja,
Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich ja Made in Japan gedreht zu dem Zeitpunkt. Und in Tokio, ich erinnere mich erst jetzt, ich habe das Lokalisationsstudio von Nier interviewt. Ich habe in der Doku habe ich halt eine komplette Sektion zu Nier. Und da haben wir genau über diesen Einstieg gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass keine halt direkt mit so einem krassen Monolog anfängt und weiß, also das Buch Grimoire
weiß. Weiß, you dummy, irgendwas.
You dumbass. Genau, und lustigerweise, da habe ich ihn auch gefragt, also John Ricciardi, der Head
das
Übersetzer.
Das waren 8-4 Studios, ne?
Genau. Genau, und da meinte er auch, ey, das Laura Bailey heißt die, glaube ich, die keine spricht. Und er meinte, das war ein One-Take. Die hat das einfach so abgefeuert und das fanden die so geil, das fand Yoko Taro so geil, dass er das sofort an den Anfang packen wollte. Und dass er halt wirklich dafür gekämpft hat und dass er das halt wirklich dann umgesetzt hat. Und auch im neuen Spiel ist das so, wenn ich mich nicht irre, dass es mit diesem Monolog startet, da hast du schon direkt so die Duftmarke gesetzt, dass da ein etwas anderes Spiel auf dich zukommt. Und da können wir auch sehr gerne noch mal ein bisschen weiter. Ich freue mich schon, wenn wir über Kaine sprechen, weil das auch so ein Charakter ist. Man ist auf dem ersten Blick so typisch japanisch, so gut wie nichts an. Müsste eigentlich eine komplette Klischee-Rolle verfallen. Aber sie spielen so geil mit diesen Erwartungen, die du dann setzt, indem du sie anschaust und dann, was dann aus ihrem Mund auch wirklich kommt oder wie sie charakterisiert wird und wie sie sich weiterentwickelt, das ist ein absolutes Brett und da muss ich Nier vor keinem anderen fetten JRPG oder auch westlichem Spiel verstecken, finde ich.
Ja, wie die Stimme von manchen Leuten, also Yoko Taro im Speziellen, wie er diese Charaktere schreibt und wie das lokalisiert wird, was aber auch dahinter steckt. Kaine ist wirklich ein super Beispiel. Wir gehen gleich nochmal drauf ein. Ich musste gerade so ein bisschen im Vergleich denken, weil so sehr ich die Spiele von Kojima zu schätzen weiß, ne? Seine Stärke ist jetzt nicht unbedingt in jedem Punkt perfekt ausgearbeitete Charaktere zu finden und ganz im Ernst, ne? You will be ashamed for your thoughts and deeds. Von wegen, wenn ihr wisst, warum, wie ist sie nochmal bei Metal Gear Solid 5, die dann nackig durch den Wald gelaufen? Quiet hieß die. Ja, die dann, wo es dann hieß, hey, wenn ihr das Spiel spielt, dann wisst ihr, warum sie kaum was anhat mitten im Dschungel, ne? Und was war die Erklärung? Ihre Haut funktioniert mit Photosynthese und sie atmet, indem sie Sonne da drauf hat. Danke. Ja. Danke dafür. Und das ist wieder aber, das sind natürlich dann ganz andere Sachen, wie man sowas ins Spiel verbauen kann. Und rein oberflächlich, wenn du siehst, dann siehst du eben so abgedrehte Designs, teilweise sehr japanisch, wirklich auch mit den Gegnern und die Locations sehen alle auch so ein bisschen freaky aus. Die Story an sich hätte relativ ordinär sein können, weil du kannst es ja runterdampfen, zumindest im originalen Nier, wie wir es damals bekommen haben. Du spielst einen etwas älteren Hauptcharakter, der, glaube ich, auch Nier hieß im Original eigentlich, obwohl er neuerdings nicht mehr Nier genannt wird, dessen Tochter wurde von der Black Scrawl befallen, einer Krankheit, die ihren Körper hochwandert und dafür gibt es eigentlich keine Heilung, außer in Legenden. Ne? Und da macht sich Papa Nier sozusagen auf, der Unterschlupf gefunden hat in einem kleinen Dorf, einem kleinen Fantasy-Dorf, das dann auch gut geschützt sein muss, weil drumherum immer diese Schattengestalten herumlaufen und eindringen wollen und die Menschen dann überfallen wollen. Und er macht sich daneben auf, um eine Heilung zu suchen für seine Tochter. Und dann geht's richtig los. Holy shit.
Dann geht's richtig los. Dann fängst du erst einmal an, Devola und Popola kennenzulernen. Das sind die Zwillinge, die quasi das Dorf, in dem du startest, die leiten das oder sind, ich habe sie immer so als Bürgermeisterinnen im Kopf gehabt.
Irgendwie so, genau. Ich weiß, ist es, ich glaube, Popola ist die dann hauptsächlich in dieser großen Bibliothek sitzt und dann die das Bürgermeister-Business macht. Und Devola spielt gerne auf ihrer Gitarre und ab und zu mal ein kleines Ständchen dann in der Bar und hat Lieblingsdrinks und alles drum und dran. Also die teilen sich die Aufgaben schon.
Und da kommen wir auch zum für mich wichtigsten Punkt dieses Spiels. Weil wenn du das erste Mal zu Devola trittst und sie auf ihrer kleinen Ukulele oder Gitarre oder was auch immer sie spielt, singt sie ihr kleines Lied und das reiht sich ein neben einem absolut fantastischen Soundtrack des Spiels, der meiner Meinung nach einer der Hauptgründe ist, warum Nier so ein Kultklassiker geworden ist. Und das hat sich in diesem Remake oder wie auch immer du das nennen möchtest, sich nicht geändert und vor allem haben sie in Nier Automata auch noch angeknüpft. Für mich ist die Musik einer der einprägsamsten Elemente dieser Spiele. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, da bin ich gleichgeschaltet mit dir, finde ich einer der besten Soundtracks, also ich würde ihn auf eine Stufe mit dem von Shadow of the Colossus stellen, ja. Was so nicht nur, also nicht, dass die Spiele direkt miteinander vergleichbar sind, aber es hat einen ähnlichen Effekt bei mir gehabt, dass es mir geholfen hat, mich richtig in die Spielewelt fallen zu lassen. Vor allem dieser, ich glaube Song of the Ancients heißt dieses Main Theme, mhm. was auch gesungen ist, na, wo du hinhörst und dann, das hört sich einerseits fantastisch an in allen Varianten, die sind, aber du erkennst ja nicht die Sprache direkt, die ist. Weißt du, was der Kniff hinter den Vocals ist bei den Songs? Das
ist eine Fantasiesprache, oder?
Genau, es ist quasi um das möglichst, also es sollte keine einzige Sprache sein, sondern es sollte ein bisschen, ja, weltmännisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es sollte weltweit sozusagen gleich funktionieren. Mhm. Und die Sängerin, die das gemacht hat, zusammen mit dem Komponisten, die Sängerin hat aus 7 verschiedenen Sprachen dann Versatzstücke genommen und Silben aneinander gereiht. Ne? Und daraus sind eben diese neuen Worte entstanden, die irgendwie vertraut klingen, weil da eben Fragmente von vielen verschiedenen Sprachen sind, aber die eben zu was Neuem miteinander verbaut wurden. Und das gibt dem so ein vertrautes, warmes Gefühl, aber auch wieder dieses schöne, distanzierte Fantasy-Ding, was irgendwie mhm. richtig zusammengeht. Und echt, also Song of the Ancients ist einer meiner Lieblinge. Ich habe mir auch das Schallplattenset vor einiger Zeit geholt.
Sehr gut.
Dazu.
Ja, auch wenn man sich so die Leitmotive anhört, also Emils Theme oder Keines Theme, das sind so, die sind für mich so krasser Teil dieser Charaktere. Ich finde es wirklich bemerkenswert und beeindruckend, wie, ich glaube, Okabe heißt der Composer, genau. Wie er das geschafft hat. Also vor allem habe ich mir auch mal ein Interview durchgelesen, was so die Direction von Yoko Taro war, also die Anweisung. Und zwar hat er sich immer YouTube-Videos angeguckt, die fand er geil und die hat der Okabe immer geschickt. Und der meinte so, mach's genauso. Ich find's so geil. Und daraus ist halt dieser Soundtrack entstanden. Und das ist eine perfekte Beschreibung von diesem verkauften Charakter Yoko Taro. Und deswegen, ich find's einfach großartig. Seine Arbeitsweise im Vergleich zu anderen Game Director ist halt so, ist halt ein bisschen unüblich. Und das mag ich so. Ich finde das interessant.
Ja, je nachdem, das kannst du natürlich, also wir sind ja nicht direkt im Tagesgeschäft damit drin, wie das kollaborativ abläuft, und ein Game Director, der kann entweder sehr herrisch sein bei bestimmten Sachen, wo er sagt, okay, so muss das genau sein und das muss exakt so umgesetzt werden, oder er kann anschieben Leute und dann sagen, hey, kannst du in der Richtung mal was probieren, was annehmen. Zumindest Yoko Taro hat für mein Gefühl dann einen guten Weg gefunden, nicht nur seine Vision umzusetzen. Ich glaube, das stellt sich vor allem in Richtung Story und diesen kleinen Gameplay-Eigenheiten dann in seinen Spielen dar, aber auch die richtigen Regler bei den anderen Leuten zu drehen, dass er mhm. eben dann bei der Musik was Vernünftiges aussucht. Das Einzige, wo es nicht, also können wir jetzt schon mal, glaube ich, ein bisschen drüber quatschen, weil ich würde dediziert über Charaktere und Story nochmal reden und dann auch gerne mit Spoilerwarnung, weil das Spiel hat ja wieder Aktualitätsbezug, ne? Mhm. Aber ich würde schon gerne nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, was da eigentlich los ist. Gameplay-technisch war es eben so ein Spiel, also du hast eben schon das mangelnde Budget angemerkt. Caviar ist jetzt kein ultra schlechter Entwickler gewesen, aber eher so eine Auftragsarbeitsmaschine, ne? Und dafür, dass das Spiel so ein Action-RPG ist, Lock-on, du hast deine Kombos, die du machen kannst, verschiedene Waffen, du hast das Magie-System, was später dazu kommt, was ich finde, hätte gern ein paar mehr Slots vertragen müssen, damit ich mhm. nicht immer ins Menü gehe, um die Sachen da so auszuwechseln. Und ich habe extra nochmal die PS3-Version reingepackt, nachdem ich das Remaster hier gespielt habe, weil im Grunde dachte ich, oh, das spielt sich doch ziemlich gut, ne? Was habe ich denn damals gehabt? Es spielt sich so ultra ungelenk und langsam und das Ausweichen ist nicht schön, ne? Das gepaart mit dieser super kantigen, ruckligen 720p-Optik in maximal 30 FPS, alles in diesem hellen Grün mit Brauntönen zusammengemischt. Es ist kein schönes Spiel gewesen, es hat sich nicht besonders gut gespielt. Ne? Du hast es in Kauf genommen, hattest dafür die schönen Kontraste mit den Bullet-Hell-Elementen, die eben dann nochmal ein bisschen Farbe und Abwechslung reingebracht haben. Dafür hat dieses Spiel aber von Charakterisierung und vor allem mit der Story und den Facetten dann gelebt, die nach und nach freigelegt wurden.
Absolut. Ich trau mich gar nicht, mir Videos anzuschauen, weil ich jetzt doch ein bisschen neugierig bin, was das Ursprungs-Nier angeht. Aber wie schon gesagt, es hat mir überhaupt keinen Abbruch getan. Also dafür überwiegen die interessanten Elemente dieses Spiels viel zu sehr, als dass ich mich dann irgendwann unterkriegen lassen habe. Ich finde das spannend auch, wie das Spiel es geschafft hat, dich über eine längere Zeit irgendwie bei der Stange zu halten. Und da kommen wir halt auch zu diesen verschiedenen Enden, die du hast, weil Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich das erste Mal Nier gespielt habe, habe ich nicht gerafft, dass man mehrmals das Spiel durchspielen muss, um halt wirklich die volle Version dieses Spiels zu bekommen, weil ich nicht jemand bin, der Spiele unfassbar gerne nochmal spielt, es sei denn, es sind halt wirklich Spiele, die mir sehr, sehr, sehr positiv im Gedächtnis geblieben sind. Nier fand ich zwar richtig cool, aber ich hatte, nachdem ich das erste Mal den Shadow Lord besiegt habe, jetzt nicht das unmittelbare Bedürfnis, sofort weiterzumachen.
Ja, es ist schwierig gewesen. Ich habe auch nicht sofort nach dem ersten Durchspielen dann eine zweite Runde gemacht, aber da war ja das Internet zumindest schon sehr vorherrschend, dass in den Foren, wo man sich damals herumgetrieben hat und in den Communities, wenn ich über Rollenspiele dann quatschen wollte, dann wurde man schon dezent darauf hingewiesen, probier es nochmal, es lohnt sich vor allem, das nochmal nachzuschauen. Und ich bin auch ganz froh darüber, dass ich das im Nachhinein später auch gemacht habe. Wie gesagt, nicht sofort beim ersten Durchspielen, weil ich finde, unabhängig, wir reden eben gleich nochmal genau über Story und Charaktere, aber wie das beim ersten Mal ausgeht, das kannst du ja auch schon so akzeptieren, weil da sind ja ein paar schöne Revelations in der Story drin, dann sagst du, okay, Erkenntnisse, so funktioniert das, aber das dann von dir quasi erwartet wird, ne, damit du, ich verstehe den zweiten Durchlauf so ein bisschen, ne, weil das Spiel zwingt dich ja sozusagen, wenn du es nochmal anfängst, ab der Hälfte ungefähr anzufangen, dann aber gameplay-technisch nochmal alles an Bossen, an Gegnern, an Quests, an Dialogen zu machen, aber unterfüttert das eben mit neuen Cutscenes, ja. Und diese Cutscenes geben dir Perspektiven, die Kontext geben für das, was vorher passiert ist, ne. Und bestimmte Szenen erscheinen dann auf einmal ganz anders, dadurch mit dem, weil du die andere Perspektive dann siehst. Und das ist ein richtig schöner Aha-Moment, der ich finde auch nur durch das erneute Spielen dieser ganzen Sequenzen funktioniert. Leider hört es dann da nicht auf, ne. Und das Spiel zwingt dich dann nochmal das Ganze zu machen. Und dann gibt's nicht diese schöne Karotte mit, sind da vielleicht neue Sequenzen oder sowas, sondern, spiel nochmal deine 20 Stunden, aber achte bitte darauf, dass alle Waffen drin sind, die du nur mit einem Guide im besten Fall bekommen kannst, weil das Spiel dir nicht direkt die Hinweise gibt. Und dann gibt es ja auch noch so binäre Entscheidungen, die du treffen kannst, die dann entscheiden, welches Ende du nochmal siehst. Und es bleibt relativ kryptisch, sodass man im besten Fall sich über Guides oder übers Internet dann behelfen musste, weil es fühlt sich an wie so eine gewisse Spielzeitstreckung dann, ne? Lass uns gucken, weil die Welt von Nier an sich auch vergleichsweise klein ist, wenn man es danach betrachtet. Na, das erste Mal, wenn du auf diese vergleichsweise große Oberwelt gehst, dann sagst du, große Felder, Gegner, ich kann da irgendwie hinten hin, aber eigentlich hat es fast schon Ocarina of Time N64 Ausmaße, ne? Mit dieser mittleren Location und ab und zu mal hast du so ein paar andere Wege, wo du gehen kannst. Aber so riesig ist die Welt nicht zum Erkunden. Und da machst du x-fach nochmal, du gehst durch die verschiedenen Enden, dann nochmal durch die ganzen Sachen. Und du musst schon ein großer Fan sein, um dich ganz bis zu den letzten Enden vorzukämpfen.
Ja, ich fand das aber tatsächlich auch ganz angenehm, dass das jetzt nicht so mega groß war, weil du im Endeffekt dann deinen ganzen Progress mitgenommen hast und das dann nicht mehr ganz so lange gedauert hat wie beim ersten Mal. Trotzdem, wenn du es halt dreimal machst, wird es halt irgendwann dennoch nervig. Und da sind wir uns, glaube ich, beide, nicht nur wir beide einig, sondern der ganze Rest auch, dass das bei Nier Automata deutlich smarter und intelligenter gelöst wurde.
Ja, absolut. Also ich war schon ein bisschen verwundert, weil für mich war es natürlich klar, dass das Spiel wieder so in der Form bei Automata, um da kurz mal reinzuwerfen, das ablaufen wird. Aber Automata gibt dir relativ schneller dann neue Szenen und es fühlt sich teilweise so an wie von wegen, du hast es einmal neu gespielt, aber ab Ending C ist quasi, als ob du jetzt Kapitel 3 oder sowas spielst. Ne? Und die haben das schon wesentlich cleverer gemacht, auch wenn das nochmal mehr unterteilt ist in den Sachen. Hier ist es so, dass es dich doch schon ein bisschen zwingt und ich bin sehr gespannt darauf. Ich werde dir das jetzt hier im Podcast dann noch nicht spoilen, wie das neue Ende ist, das sie für Replicant da reingemacht haben. Aber es ist schon substanziell und das in, also nicht einmal kurz 5 Minuten drüber und irgendwie ein paar Szenen, die du dir angucken kannst, sondern das, was du da spielen kannst, ist wie so ein kleines Dankeschön, glaube ich, an die Nier-Fans und im Speziellen für Leute, die auch Automata dann ins Herz geschlossen haben.
Ich habe leider, eine Headline hat mich schon gespoilt, wen man spielt. Das ist aber gleichzeitig schon für mich der größte Motivator, weil das kickt mich jetzt doch und ich will wissen, was da abgeht. Also das finde ich schon spannend und ich fand es in dem Fall jetzt nicht so mega schlimm, kann mir aber durchaus vorstellen, wie krass der Impact ist, wenn man Nier-Fan ist und dann zu der Stelle kommt und dann diese neue Szene sieht und die Gameplay-Passagen, freue ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen drauf.
Ja, lass uns mal im Detail mal kurz über den Storyablauf und die Charaktere da mal sprechen. Und wenn wir zu den Enden kommen, dann beginnt der Spoiler-Part. Das werden wir dann auch nochmal sagen, ne, für die Leute, die es gerne dann nochmal überspringen wollen. Oder hört euch die Analyse an und seid dann umso gespannter drauf, wie es im Spiel dann umgesetzt wird. Also wir waren direkt am Anfang, wir sind auf einmal in dieser Fantasy-Welt. Papa Nier will nach der Heilung für seine Tochter suchen. Und auf einmal, ich glaube, die Tochter wurde entführt direkt zu Beginn auch. Ne? Mhm. Es war so irgendwie, auf einmal ist sie nicht mehr da. Ah nein, sie wurde nicht entführt, sondern sie ist nicht da, weil sie sucht die mysteriöse Blume, die zum Heilmittel, die Lunatiers, genau, die Mondtränenblume, die so weiß strahlt und laut Legende eben die Heilung für diese Black Squall sein soll. Und natürlich, wo ist sie? Im großen Tempel oben auf dem Berg, wo die Monster sie eingesperrt haben. Und als Papa Nier geht man natürlich hin, schlachtet sich durch diese ganzen Schattenmonster, die sich einem entgegenstellen, und trifft dann auf zwei große Figuren, zwei Metallritter, was auch immer die dann sind.
Erinnerst du dich an die Namen?
Ah, warte mal, Hänsel und Gretel, ja. Ne? Ja, auch super. Vor allem in den Szenen, die danach kommen im zweiten Durchlauf, fand ich sehr cool, weil man mal auch von denen ein bisschen was gesehen hat, wie das dann aufgebaut ist. Ach man, das ist so schön geschrieben, dieses Spiel, verdammt nochmal. Ja. Aber du triffst dann auf deinen Kompagnon, auf deinen ersten Kompagnon, denn um deine Tochter quasi da zu befreien, musst du die Hilfe von Grimoire Weiß in Anspruch nehmen. Und Alter, ich habe nicht gewusst, dass mir so eine Figur in meinem Leben gefehlt hat, aber ein uraltes Buch, das versnobbt dann mit dem Hauptcharakter die ganze Zeit parliert und richtig den Snob raushängen lässt. Und also Grimoire Weiß ist wirklich ein All-Time-Classic-Charakter, was die Rollenspiele angeht.
Absolut, da bin ich komplett auf deiner Seite. Vor allem finde ich seine Rolle so gut, weil Grimoire Weiß quasi, das ist die Rolle, die dieses Spiel immer wieder hinterfragt oder deine Aktion hinterfragt, wenn es darum geht, dass du jetzt wieder eine Angelquest machen sollst, die im besten Falle 3 Stunden geht. Dann fragt er sich, Alter, bist du eigentlich vollkommen bescheuert, was machst du hier? Oder wenn du halt zum 7. Mal wieder die eine Stadt bereisen musst, wie, es gibt kein Fast Travel, bist du doof? Was ist das hier? Wo sind wir hier gelandet? Und das Grimmer Weiss hat nicht nur diesen Pöbelaspekt, nicht nur diesen versnobten Aspekt, sondern auch er sorgt für diese gewisse Metaebene. Und das war gerade beim ersten Mal, als man das vor fast 10 Jahren, ist das mittlerweile her, als man das gespielt hat, boah, das hat mich einfach nur beeindruckt. Das war so ein geiler Charakter und er hat wirklich von seinem Charme absolut nichts verloren. Die ganzen Dialoge, die du heute auch noch in dem neuen Spiel hörst und siehst, die sind immer noch, funktionieren immer noch genauso gut, die zünden genauso gut und du fühlst mit dem Charakter mindestens genauso gut. Von daher ist das quasi einfach nur ein Attest dafür, was für eine Qualität eigentlich in den Dialogen und der Charakterisierung dieser Spiele steckt.
Ja, und es ist auch der also, wie würde man auf Englisch, glaube ich, würde man voll dazu sagen, wenn du diese Dynamik, wenn die mehr Partymitglieder dazukommen, also alleine die Diskussion zwischen ihm und Kanye, dann die am anderen Ende des Spektrums jeweils, was ihre Diskussionskultur dann angeht, liegen, die öfters dann aneinander clashen, oder ein Emil, der dann sich so ein bisschen duckmäuserisch da auch nochmal beteiligt, Alter, aber Emil, ab und zu mal den richtigen Spruch dann auf Lager hat. Was ich bei Grimoire Weiß auch super fand, zum Beispiel, er hat ja diese versnobte Art, aber zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, wenn du ihn das erste Mal siehst, okay, ich werde dir jetzt den ganz krassen Zauberspruch zeigen. Wie ging der nochmal? Die ganzen Jahre haben mich wohl vergessen lassen, aber das kriege ich schon hin. Moment, Wingardium Leviosa. Na gut, nicht ganzes, aber das haben sie richtig hinbekommen, aber dann auch den Spagat geschafft, wenn es mal dramatischere Szenen ist, weil du die Charaktere so gut kennenlernst in all ihren Facetten, ne, und die mehr als nur Standard-Klischees und einen Aspekt dann zeigen, schließt du die umso mehr, also ja, ins Herz schließen ist vielleicht nicht der genau richtige Ausdruck, aber zumindest du bist emotional investiert, ne, mit dem, was mit denen dann alles passiert. Also Grimoire Weiß kommt als Nebencharakter hinzu und dann macht ihr euch im Sinne von Popola, die dann immer weitere Aufträge gibt. Übrigens, im Nebendorf wollte der Bürgermeister, der hat eventuell einen Hinweis darauf, ne, da kannst du mal mit dem sprechen und da was finden. Du kannst parallel auch noch Sidequests aufnehmen, die, von denen ich im größten Teil kein besonders großer Fan bin, muss ich sagen. Das Fischen ist auch ein gutes Beispiel. Hast du das Fischen jetzt besser hinbekommen bei dem Remaster? Oder, also ich bin nämlich gescheitert damals, aber ich konnte das jetzt einigermaßen gut. Vielleicht war das Training oder so.
Ich fand das okay. Also ich hatte wieder Einstiegsschwierigkeiten, wie ich es damals auch hatte. Aber ich hatte schon in der PS3-Version irgendwann den Dreh raus, mit ein bisschen Übung. Und hier ging das eigentlich auch. Also ich fand das okay, aber ich muss auch zugeben, dass ich jetzt nicht sonderlich viel Zeit mit dem ganzen Fischen und so verbracht habe, weil es ist halt wirklich eine sehr generische Aufgabe, die man macht. Man macht ja. Im Grunde immer das Gleiche, es ist nicht interessant. Und das ist für mich auch so das einer der größten Probleme dieses Spiels, auch wenn es halt mit diesem Aspekt ein bisschen spielt, dass es weiß, dass es auch ein bisschen langweilig ist. Das macht es halt nicht weniger langweilig, leider.
Ja, die Technik des Lampshading, glaube ich, nennt man das, ne? Indem man das Problem konkret anspricht, karikiert man das auch gleichzeitig, aber wenn du die ganze Zeit nur solches Lampshading betreibst, ne, dann ist irgendwann mal auch gut. Das Fischen habe ich auch nochmal explizit erwähnt, weil das so eine fast schon eine Sollbruchstelle bei vielen war, weil es einfach von der Beschreibung her nicht richtig erklärt war innerhalb des Spieles. Mhm. Du musst zu dir und entgegen der Zugrichtung des Fisches ziehen mit dem Analogstick. Dann wird ein Schuh daraus, das siehst du dann auch, ob die Energie dann da runter geht und einige sind da fast dran verzweifelt. Ich habe speziell erwähnt, weil ich glaube, so fast 10 Quests alleine mit dem Fischen zu tun haben, aufeinanderfolgend, die über das ganze Spiel sich dann ziehen. Und der Großteil ist natürlich, dass du dann ein paar Items bekommst, viel Geld kriegst du natürlich dann auch durch die Quests. Aber in vielen Teilen hast du eben noch mal ein paar kleine Sonderstories. Ich habe zum Beispiel die Sachen immer mit dem Postboten gemocht, der einfach immer mit seiner, der durchgeknallte Postbote, auf den du triffst, der auch immer im Clinch mit seiner Frau gelegen ist und sehr paranoid und eifersüchtig gewesen ist, dann triffst du die beiden und gehst mit ihm zum Abendessen und alles. Also die haben zumindest diese ganzen Fetch-Quests, wo du von Pontius zu Pilatus gehst und einsammelst und abgibst und alles, trotzdem ganz nett verpackt. Aber zumindest, da würde ich auch empfehlen, schaut euch einen Guide an, welche sich wirklich lohnen für die Story, damit man zumindest ein paar Waffen und das genug an Geld bekommt, weil der Rest ist es, ich muss jetzt nicht noch loslaufen und irgendwie 10 Schafe schlachten, damit ich irgendwo Fleisch abgeben kann, um nochmal 20 Kröten auf dem Konto zu haben. Das muss nicht sein.
Bin ich absolut deiner Meinung.
Aber kurz, um dann weiter darauf einzugehen, der nächste Charakter, auf den man trifft, wir haben ein bisschen über sie gesprochen, Keine, ist es dann, die, also eine sehr kampfversierte Frau, auf die du triffst, die dann anscheinend eine Blutfehde mit einem riesigen Schattenmonster hat. Mhm. Ja, sie lebt irgendwie abseits von diesem Dorf, das an den Klippen gebaut ist, wobei ich finde, also das sieht nicht wirklich lebensfähig da aus, da muss doch jeder irgendwann mal runtergefallen sein. Also wie kann man denn da, das sind ja direkt an der Klippe gebaute Häuser mit schmalen Gängen ohne Absicherung. Wie geht das?
Aber es sieht geil aus.
Es sieht ziemlich geil aus und ist auch schöne Location dann, wenn man kämpft, vor allem da drin, ne? Weil dann so viel Platz ist für riesige Monster, die dann zwischen den Brücken herspringen und die Projektile und der Side-Scrolling-Part, der mit dabei ist. Aber du findest keine eben, die dann eher seitlich abgelegen von diesem Dorf lebt. Anscheinend ist sie dann nicht Teil dieser Community und liegt eben im Dauerclinch mit diesem Monster und du nimmst sie sozusagen in die Party mit auf, ne? Wie es so bei so einem Rollenspiel ist und kannst sie davon überzeugen, bei deinem Quest sozusagen mitzumachen. Und keine, genauso wie ich Grimoire Weiß ins Herz geschlossen habe, eben keine mit ihren Schimpfworten, aber auch mit ihrer Emotion, die sie nicht zurückhalten kann. Ne? Mhm. Vor allem, wenn man dann später weiter über Kanye mehr erfährt, mehr über ihre Backstory mitbekommt, gerade ab dem zweiten Durchlauf. Ne? Da hat Kanye ja nochmal einen speziellen Fokus, wo du auch nochmal ein bisschen mehr aus ihrer Vergangenheit dann hörst. Das ist ein Charakter, der, glaube ich, auch wenig Leuten aus dem Kopf gehen wird.
Absolut. Mir fällt es sehr, sehr schwer, keine mit irgendeiner anderen Videospielfigur zu vergleichen, weil sie halt wirklich sehr für sich steht und die Entwicklung, die man auch mitbekommt des Charakters, ist wirklich einfach nur, es ist wirklich beeindruckend und ich mochte das damals schon sehr gerne und das jetzt nochmal in halbwegs vernünftiger technischer Montur zu sehen und zu spielen. Ich fand das schon sehr, sehr besonders. Es ist einer der einprägsamsten Figuren, finde ich, in Videospielkosmos. Und jeder, der sich auch nur halbwegs dafür interessiert, für interessante Charaktere oder für interessante Stories, der muss sich Nier allein schon wegen Keine sich mal anschauen.
Und da natürlich im Zusammenhang dürfen wir Emil nicht vergessen, der dann eure Party komplettiert, der eigentlich ein junger Bursche ist, der mit einer Krankheit sozusagen zurechtkommen muss, denn er hat quasi den Medusa-Blick. Ja. Also alles, was er ansieht, wird zu Stein und deswegen lebt er immer mit einer Augenbinde auf seinem großen Anwesen und muss von seinem Butler bedient werden. Ne? Und wir versuchen natürlich auch, ihm bei seinem Schicksal zu helfen. Und er schließt sich der Party an, aber es passiert ja auch ein bisschen was, gehen wir gleich im Spoiler-Part drauf ein, dass er nicht mehr so ganz wie ein kleiner Junge mit einer Augenbinde ausschaut, sondern eher dieses, ja, das ist die Maske, die Yokotaro trägt, das ist ja die Emil-Maske, ja, die er dann aufhat, ne? Genau. dieses große Ballonskelettkopf. Und es ist auch sehr ein einprägsames Design. Ich habe mich übrigens sehr darauf gefreut, als man dann Emil sein Cameo sozusagen in Automata hatte später.
Ja.
Einmal, das ist schön, dass der hier ist. Und warum ist sein Kopf auf einem Auto drauf? Naja, was soll's, das akzeptiere ich hier mal alles. Emil ist dein Boy, hast du gesagt. Wie empfindest du Emil?
Emil ist, finde ich, einer der, wie kann man diesen Charakter beschreiben, weil er an sich, du hast es gerade beschrieben, es ist auf dem ersten Blick, ist es so ein weinerlicher Typ, ist ein kleiner Junge, der nicht so wirklich weiß, wo so sein Platz in der Welt ist, muss obendrein auch noch mit dieser krassen Krankheit leben, indem er und gerade deswegen muss er immer mit so einer Augenbinde durch die Welt gehen, ist sehr, sehr alleine deswegen auch, hat nicht viele Freunde, bis gar keine Freunde, und dann kommt halt Nier und keine und nehmen ihn mit auf. Auch wegen ein paar anderen Momenten im Spiel oder aufgrund einiger Schicksalsschläge, die ihn widerfahren. Und auch seine Entwicklung finde ich auch so, sie ist einfach so herzerwärmend, vor allem wenn du diesen Austausch zwischen Kaine und Emil hast, der sich immer weiter aufbauscht, die ihre Bindung siehst, kannst du quasi beobachten, wie ihre Bindung immer stärker und herzlicher wird. Und dass dann auch so jemand wie Kaine, die halt wirklich einen sehr, sehr harten Kern hat, aufweicht wegen Emil und er es schafft, in sie sie in den Tiefsten anzusprechen, das fand ich schon sehr, sehr schön. Also sie haben es einfach geschafft. Das Herz dieses Spiels sind diese Charaktere, sind für mich Emil und Kaine und ihre Bindung und was ihre Bindung für den Hauptcharakter und für diese Welt bedeutet. Ich wiederhole mich, aber es ist halt einfach so, das sind so die einprägsamsten Elemente, die dieses Spiel zu einem für mich besonderen Erlebnis machen.
Genau, lass uns mal in den Spoiler-Part hier übergehen. Also Leute, notiert euch das, überspringt mal die nächsten Minuten, weil wir jetzt im Detail nochmal drüber sprechen, also in welche Richtung es im Spiel hingeht und vor allem, was das für die Charaktere bedeutet und wie sich das in den nächsten Enden äußert, weil wenn du die Party einmal zusammengesammelt hast, dann passieren ja noch einige Irrungen und Wirrungen sozusagen. Du hast ja, also ich weiß nicht mehr ganz, wie es bei dem originalen Nier damals gewesen ist, ne? Weil dieses Fass hatten wir ja auch nochmal kurz aufgemacht im Game Talk und drüber gesprochen. Es gab ja diese zwei Versionen mit Nier-Gestalt und Nier-Replicant in Japan, also wo der größte Unterschied war, dass bei einem Spiel der Hauptcharakter eine alte Figur gewesen ist, dessen Tochter die Krankheit hatte, und beim anderen war es eher so ein junger Japano-RPG-Protagonist, dessen Schwester dann die Krankheit hatte, aber im Großen und Ganzen, bis auf Dialogunterschiede, war das Spielprinzip gleich. In Japan konnte man sich eben entscheiden, was liegt einem mehr. Im Westen haben sie nur die Version umgesetzt, wo du den alten Charakter dann spielst. Wie sind sie mit dem Timeskip nochmal umgegangen, mit der alten Figur? Sah der ältere Nier sah wahrscheinlich beim Timeskip gleich aus.
Er war leicht verändert. Ich glaube, der hat eine Maske bekommen.
Ach, oder die Augenbinde.
Ja,
dann, ne?
Genau. Genau. Der hat eine Augenbinde und dazu, glaube ich, noch so eine leichte halbe Maske, die sein Gesicht so halb verdeckt hat. Auf jeden Fall hat er sich leicht verändert, aber nicht so stark, wie wir es mit dem jungen Nier gesehen haben.
Es gibt einen Punkt im Spiel eben, wo du quasi denkst, du arbeitest dich auf den Höhepunkt zu und jetzt geht's gleich los und wir werden dann den Shadow Lord besiegen, weil das ist ja der große Antagonist des Spieles, wie sich herausstellt, dass es wohl der Herrscher über die Schatten ist und das Besiegen des Shadow Lords wohl einem eine Heilung für die Black Scroll geben kann. Und ich muss nochmal gucken, weil jetzt zu welchem Punkt ist dann quasi der Umschnitt gekommen? Was war sozusagen dann der Fight, mit dem es dann diese Pause gegeben hat? Weil da gab es ja dieses große Duell in der Bibliothek, wo ich glaube, Kaine ja auch im Stein eingeschlossen ist, genau. Und die dann einige Jahre nach einem Heilmittel suchen. Das war so die Initialzündung, dass man auf einmal dann, oh, jetzt etliche Jahre später, ne, bei der alten Version vom Nier hatte er diese leichte Veränderung. Bei der jungen Version, die wir jetzt in Nier Replicant haben, finde ich schön, dass du einen komplett neuen Charakter quasi hast, der gewachsen ist, ne, und dann nochmal mit mehr Schmackes seine Kombos macht. Aber das war dann dieser Punkt, wo es dann gewechselt ist.
Ganz
ne?
genau.
Okay, und von da an hast du dann so wieder ein bisschen Fetch-Quest. Das ist schade, dass du dann den Großteil der Locations eigentlich schon gesehen hast und dann nochmal durch alle Dungeons quasi durch musst in der zweiten Hälfte, um dann, was waren das, so komische Schlüssel einzusammeln in jeder
genau,
Location.
Genau, also irgendwann bekommst du machst halt wieder so ein paar Quests. Du musst, glaube ich, in die Nebenstadt, musst da irgendwas, musst da eine Handelsroute irgendwie etablieren, damit du dann auch wieder endlich Fast Travel machen kannst, Schnellreisen. Und wenn du das irgendwann gemacht hast, kommt Popola zu dir und sagt, ey, es gibt übrigens einen neuen Hinweis und dieser Hinweis, der befindet sich genau in diesem einen heiligen Turm, den du schon mal besucht hast. Und da bekommen wir halt auch das erste Mal die andere Perspektive von Gretel ist das oder Hänsel, ich weiß nicht mehr, einen von beiden auf jeden Fall. Mhm. Und dann stellt sich heraus, dass du halt wirklich ein Tor vor dir hast, das versiegelt ist. Und das kannst du durchbrechen, indem du einen Schlüssel findest. Dieser Schlüssel, stellt sich aber heraus, ist aufgeteilt in fünf Stücken. Und diese Stücke, die natürlich sind halt aufgeteilt in den verschiedensten Regionen. Du findest einen in der Wüste, im Wald, in der Mac-Welt und so weiter und so fort. Und die sammelst du ein, bis du dann halt wirklich alle zusammen hast und dann zum eigentlichen Fight kommst.
Ja, das Spannendste fand ich durch den Timeskip da, also ich fand es jetzt zwar nicht primär cool gelöst, dass du so gut wie gar keine neuen Locations mehr gesehen hast, sondern ältere wurden eher erweitert, aber zumindest gab es ein paar Gegenden, die ich gerne wieder besuchen möchte, die Wüstenlocation mit ihrem abgedrehten Design und dieser ganz eigenen Kultur, mit ihren wie viel Tausenden von Gesetzen, die sie da haben, dass ich den Prinzen da besuche, den man aus der Pyramide rettet, dann im ersten Part des Spieles und der sich vor allem mit, wie ist nochmal das Mädel, mit dem er dann zusammengekommen ist.
Jetzt fragst du mich was, das ist eine gute Frage, ich erinnere mich leider nicht mehr.
Von der du das Gesicht natürlich nie zu sehen bekommst, aber die dir trotzdem ans Herz wächst. Da war ich schon gespannt darauf, wieder hinzusehen und zu schauen, wie das nach 5 Jahren so geworden ist.
Ja, definitiv. Und also das ist auch einer, das sind so die Momente, auf die man sich halt freut, wenn man Nier-Fan ist und dann das neue Remake spielt. Du willst halt diese bestimmten Momente wiedersehen, du willst halt diese Hochzeit sehen in der Wüstenstadt, wo sich der Prinz und die Prinzessin vermählen und dann diese kleine Zeremonie mit dem Konfetti und der Musik. Das sind so alles so kleine Magic Moments, die sich einspielen. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie jetzt nicht großartig neue Setpieces inszeniert haben, sondern diese Setpieces, die du hast, die schon interessant sind, halt einfach mit noch ein paar mehr Farben versehen haben.
Genau, wenn ich diesen Part nur nicht hätte, dann nochmal vier oder fünfmal spielen müssen für die ganzen Enden. Wie gesagt, der allererste Dungeon, in dem man aufsteigt, das musst du ja bei einem Durchlauf schon mehrfach machen. Und ich bin bestimmt bei einem Dutzend gewesen, mindestens mit allen Durchläufen. Und das muss ich nicht unbedingt haben. Da aber man macht es, weil das Spiel einen so sehr mitnimmt. Jedenfalls, wenn du dann nach und nach dann wieder die Locations abgrast, das Team kommt wieder zusammen. Also Grimoire, Weiß, Kaine und Emil sind wieder gemeinsam mit dir unterwegs. Du sammelst diese Schlüssel ein. Ich glaube, ich habe kurz vergessen zu sagen, natürlich auch einer der Faktoren ist es, dass Jona, das Kind oder die Schwester hier bei Replicant in dem Fall, die wurde ja auch jetzt richtig entführt, ne, und verweilt dann in diesem Turm, also wartet nicht nur die Heilung auf einen dann, sondern auch die Tochter oder die Schwester an sich. Hat man das erstmal dann quasi aufgelöst und hat den Zugang zu diesem Turm gefunden, der sich direkt an der Location befindet, wo du das erste Mal die Hänsel und Gretel da bekämpft hast. Fang dann so ein bisschen die Truth Revelations und die Drops dann anzufangen, weil dann kommen auf einmal Devola und Popola und greifen dich an. Was ist denn hier passiert? Ja.
Und das ist so der erste Moment, wo du dir denkst, okay, jetzt wird's interessant, weil das Spiel halt jetzt so richtig anfängt, mit deinen Erwartungen zu spielen, alles auf den Kopf zu stellen, weil, wie wir es anfangs erwähnt haben, Devola und Popola sind eigentlich deine engsten Verbündeten in dem Spiel. Und jetzt stellt sich heraus, ja, da gibt es noch eine ganz andere Facette des Spiels, die wir noch gar nicht gesehen haben und jetzt langsam aber sicher anfangen kennenzulernen.
Genau, also korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, also die Erkenntnisse, man hört es dann x-fach natürlich, aber ab dem zweiten Mal habe ich angefangen, die Cutscene zu überspringen, also habe ich es nur einmal dann nochmal gesehen und ich muss mich natürlich wieder nach 10+ Jahren jetzt, wo ich das Remaster gespielt habe, wieder dann eingewöhnen. Grundsätzlich ist hier so diese ganzen Schatten, die herumlaufen auf der Erde. Ne? Das, was wir am Anfang des Spiels gesehen haben, diese Endzeitwelt, wo diese Schatten nochmal rumgelaufen sind, das ist quasi die, ja, soll quasi die Erde darstellen, so wie wir es kennen, die nach einer Plage, die übrigens ausgelöst wurde in einem der alternativen Enden von Drakengard 2.
Echt?
Checkt da gerne die Cutscene, denn ja, das Spin-off basiert auf einem optionalen Ende, ich glaube Ende Nummer 5 oder so, Ending E von Drakengard 2 ist dann die Voraussetzung davon, denn da sieht man eine große gottartige Gestalt, reist durch ein Dimensionstor zur Erde. Ne? Das in Drakengard findet in einer anderen Fantasy-Welt statt und da sieht man, dass diese gottartige Kreatur auf die Erde kommt und die wird dann von Düsenjets abgeschossen, ne? Weil hier natürlich die Amerikaner müssen mal wieder dann zeigen, wie es richtig funktioniert. Aber dieses Abschießen der Kreatur bewirkt einen Ascheregen und dieser Ascheregen löst die Plage aus, die fast die gesamte Menschheit auslöscht. Ne? Und das setzt die Sachen in Gang, die dann in Nier passieren. Und das Ding ist diese Schatten, die wir hier sehen, die Schatten sind eigentlich nicht die Gegner, sondern die Schatten sind die Menschen, die quasi sich über die über die ganzen Jahrtausende, die das seit dem Manifestieren der Plage dann gedauert hat, quasi so evolviert sind in diese Form. Ja, eigentlich hat die Menschheit geplant, weil ihre Körper dann kaputt gegangen sind, alternative Körper für sich zu bauen, künstliche Körper, um dann ihre Essenz, ihre Seele sozusagen da einzupflanzen. Aber es gab wohl ein Problem, diese Körper, die gebaut wurden durch das, war es Projektgestalt? Ich glaube, so hieß es.
Projektgestalt, ja.
Das sieht man ja. Ja, das sieht man ja in den ganzen Logs und den ganzen, gerade wenn du dann diese ganzen Wissenschaftsgeschichten rund um Emil dir auch nochmal reinziehst, was du dann nachher erfahren kannst, da kriegst du immer mehr Details, dann drumherum zu sehen. Dieses Projekt Gestalt sollte eben neue Körper für die Menschen schaffen, die dann ihre Essenz dann reinpacken können, aber auf einmal haben diese Körper dann selbst quasi ein Bewusstsein bekommen und die Menschen hatten keinen Platz mehr und aus ihnen wurde im schlimmsten Fall der Schatten, der jetzt dann ruhelos, ohne Sinn und Verstand durch die Landen zieht und alles angreift. Und eigentlich sind die Charaktere, die wir spielen, ja, seelenlose Roboter klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen harsch, aber wir sind eigentlich leere Hüllen, die dazu gedacht waren, die Menschheit wieder aufleben zu lassen, aber jetzt sind wir da und nehmen den Platz ein.
We are the bad guys.
Eigentlich, ne? Wie hart war das, ne? Vor allem, weil du dann auch die andere Perspektive im zweiten Durchlauf gesehen hast, ne? Also solche Leute wie Hänsel und Gretel mit den Bossen, die haben dann auch schon gezeigt, hey, wir versuchen unseren Auftrag nur zu erreichen und oh Gott, hoffentlich überleben wir das. Diese Geschichte mit dem kleinen Schattenjungen und dem riesigen Roboter.
Oh mein Gott.
Ja, wie hat er ihn genannt? Beepy oder so?
So.
Ne? Oh, ich zeige dir die Welt, wenn wir irgendwann mal da rauskommen.
Nein, sag das
und
nicht.
Dann ey, und dann kommt doch mal die Stelle, wo du den eben als zweiten Endboss irgendwie besiegen musst, ne? Und dann kommt auch noch der Bruder, der aus Versehen von dem riesigen Roboter, also von der Bruder, der da wohnt, da waren zwei Gebrüder, die in dieser Fabrik da nahe gelebt haben und Waffen gebaut haben. Und der eine Bruder wurde aus Versehen von dem Roboter umgebracht.
Ist das so? Weil ich habe das immer so interpretiert, dass der Roboter halt einfach da war und die halt unvorsichtig waren und halt das in der Ruine da zu so einem, irgendwie zu so einem kleinen Rutsch kam. Ich hab das aber nie so gesehen, dass der Roboter halt wirklich dafür verantwortlich war.
Ach so, das natürlich, ich glaube, ich habe das nicht diffizil genug formuliert, du hast recht. Also es war in dem Sinne, dass der Roboter, der von der vergangenen Kultur ist, dieses Roboterwerk, wo diese Roboter herumlaufen, der wurde da, glaube ich, irgendwie wieder reaktiviert und hey, was ist mein Auftrag? Ich weiß nicht, was mein Auftrag ist. Ich versuche aber jetzt irgendwie so einen neuen Sinn und Zweck zu finden. Die beiden Gebrüder sind immer durch diese Fabrik dann durchgegangen, um Ressourcen zu sammeln und ihre Waffen zu machen. Und ich glaube, da gab es eben einen Zusammenbruch. Ne, weil die beiden sich irgendwie erschreckt haben vom Roboter, irgendwie sowas war das. Eigentlich war der nicht schuld daran, dass der eine Bruder gestorben ist, aber natürlich, der andere hat so einen Hass auf den Roboter bekommen, dass er nicht mehr wirklich das hinterfragt hat. Ne, und die Konsequenz war es, weil der hat uns ja losgeschickt, hey, ich will nur, dass ihr diesen Roboter tötet, weil ich muss meinen Bruder rächen. Ne, also das gehst du natürlich hin und bringst den um, den Roboter, und ist ja nur eine Maschine. Und dann und vor allem, du killst ja auch den kleinen Kindschatten. Dann, ne? Weil der sitzt ja auf dem Roboter drauf und weist ihn und so weiter an. Du merkst dann, ey, scheiße, das ist eigentlich, ich hätte das nicht machen wollen, aber du musst es tun.
Und wie traurig fängt das eigentlich, erinnerst du dich, wie das überhaupt anfängt? Wir kommen das erste Mal dahin und haben noch die beiden Brüder und die fragen dich, ey, kannst du mal nach unserer Mutter schauen? Weil die Mutter...
Ach ja, die Mutter
kommt, ist nicht mehr da. Und wo bleibt sie denn? Und dann stellt sich heraus, wir erkunden diese mechanische Ruine, stellt sich heraus, dass die Mutter halt auch gestorben ist. Warum auch immer, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube, wegen irgendeines Roboterkampfes.
Nein. Weißt du, warum sie gestorben ist?
Ich weiß, dass sie mit jemandem zusammen war.
Weil ich glaube, sie hat ihren Körper verkauft. Und sie und ihr, Kunde ist vielleicht auch wieder hart ausgerückt, oder zumindest, weil wir sind nur Vermutungen, die wir da angestellt haben, weil wir finden die beiden Leichen ganz tief von der Mutter und ihrem Liebsten sozusagen da. Also die dafür, dass sie sich dann eben an dieser Location getroffen haben, kann das wohl nicht eine offene Beziehung oder so gewesen sein. So habe ich das zumindest immer interpretiert. Und ich habe zumindest den Jungs immer die Wahrheit gesagt, ich dass auch, ich ihre tote Mutter gefunden habe. Na, die müssen mal Bescheid wissen und nicht irgendwie das hier, diese Hoffnungen da haben. Aber das zeigt dann auch wieder Happy Ends für niemanden fast.
Ja, aber das macht's so interessant. Dieses Spiel, es ist sich nicht zu schade dafür, auch einfach mal traurig zu sein und die dann einfach mal so die Härte der Realität zu zeigen. Ey, es ist nicht immer alles im Ponyhof und es gibt nicht immer Happy Ends. Und das hat diese Szene dann auch wieder, und nicht nur diese Szene, sehr, sehr beeindruckend unter Beweis gestellt.
Nein, die Backstory von Kanye, wenn man dann nach und nach immer weiter über sie erfährt, ne, dass sie wie eine Aussätzige behandelt wurde in der Aerie, glaube ich, heißt eben diese Location mit der Bergschlucht, unter anderem aus dem Grund, das siehst du ja auch später in den Logs, das, glaube ich, wird auch mittlerweile in den Charakterprofilen gesagt, also kann man es, glaube ich, nicht direkt als Spoiler gelten lassen, auch wenn wir im Spoiler-Part sind, aber sie ist intersex, ne? Also dass sie beidgeschlechtlich sozusagen ist und dadurch in ihrer Gesellschaft kein gutes Ansehen hatte. Sie wird auch von ihrer Großmutter, die, glaube ich, nicht ihre leibliche Großmutter ist, aber die sie quasi unter ihre Fittich genommen hat, dann aufgezogen und musste ein ganz hartes Leben dann als Kind haben, ne, weil sie von allen gemobbt wurde und niemand mit ihr was zu tun haben wollte und sie einfach versucht hat, einen Platz in der Welt zu finden. Und das Einzige, was sie quasi am Leben gehalten hat, ist was Positives zu finden und vor allem mit ihrer Großmutter dann zu leben. Und dann, bam, riesiges Monster, Großmutter tot und Kanye bekommt Körperteile abgerissen und wird mit einem Monster fusioniert. Scheiße.
Scheiße indeed. Und das, damit fängt's an, dass du halt ein bisschen mehr über Kanye kennenlernst. Diese ganzen Story-Details, die du gerade genannt hast, die bekommst du, glaube ich, auch erst nach dem ersten richtigen Durchspielen richtig mit.
Ja, genau. Da hast du diese Text-Adventure-Passage direkt zum Anfang des zweiten Mals, glaube ich.
Genau. Und da fängt dann auch an, dass du kapierst, ey, was ist da eigentlich los? Und da siehst du dann auch, wie interessant und wie tief dieser Charakter eigentlich geht. Weil, wie gesagt, auf dem ersten Blick sieht man diese Figur und man sieht eine schlüpfrige Frau und, keine Ahnung, so typisch japanisch, sehr, sehr sexistisch eigentlich. Aber je länger das Spiel geht, desto mehr verstehst du und weißt du auch, diese Figur hat sich effektiv dafür entschieden, so auszusehen. Sie hat quasi die Macht über sich selber und sie demonstriert diese Macht auch immer wieder. Und das ist ein signifikanter Unterschied zwischen allen anderen schlüpfrigen japanischen Figuren, die du da draußen siehst. Das fand ich so geil, weil ich das erste Mal so wirklich erlebt habe, dass so eine Figur so sich selbst ownt einfach und einfach ein Statement macht. Grimoire Weiss macht sich immer wieder darüber lustig. Ja, zieh dir mal was an. Also halt die Fresse, ich will so aussehen. Punkt.
You hussy. Ja. Dann. Und das ist der Unterschied, finde ich, bei einem Charakter wie Kanye und einem Charakter wie Bayonetta.
Ja.
No? Weil Bayonetta, finde ich, ist immer so dieses Totschlagargument, ne? Sie spielt bewusst mit ihrer Sexualität, ne? Dann und wird immer in diese engen Outfits und dann die komischen Posen, wo die Kameras in Slow Motion direkt an ihre besten Stücke sozusagen rangehen, weil sie so die Art von Charakter ist. Aber ich finde, gerade wenn du mal siehst, wie vernünftig eine Figur, die Sexualität nach außen ausstrahlt, aus vernünftiger Motivation dann umgesetzt werden kann in einem Spiel, wirkt sowas wie Bayonetta wie Kindergeburtstag auf mich.
Definitiv. Das attestiert auch Yoko Taro so ein gewisses Fingerspitzengefühl, auch wenn er selber in Interviews sagt, ja, meine Hauptfiguren sehen halt so aus, weil ich schöne Frauen attraktiv finde. Ist halt
gut. Zugeständnis, ich habe über Kojima gerantet, natürlich kann man über Yoko Taro in gewissem Maße das auch sagen, weil das Design von 2B und A2 und den ganzen Robotern aus Nier Automata kommen nicht von ungefähr, dass die alle wie Sexbots aussehen.
Ja, es ist halt ein lames Statement, aber trotzdem finde ich es dann doch gut, dass zumindest in den Details und in der Ausarbeitung der Figuren halt trotzdem ein bisschen mehr steckt, als einfach nur, ich finde die hot. Und das macht's für mich dann aus. Macht's nicht besser, aber ich finde es gut, dass da zumindest die Extrameile gegangen wird, um das halt nicht oberflächlich wirken zu lassen. Weil sonst wäre ein signifikanter Teil des Spiels für mich eigentlich mega lame gewesen.
Sie ist wesentlich besser charakterisiert als viele Main-Character in anderen Games, muss man einfach sagen. Ich auch. Ne? Und alleine dafür, dass es eben nicht der standardspielbare Charakter ist, dass da so viel an Investments reingeht und vor allem auch den Wandel, den sie nach und nach macht, weil ich meine, eigentlich ist ihre Mission, das riesige Schattenmonster zu besiegen, das ihre Großmutter auf dem Gewissen hat, das erledigst du ja vergleichsweise schnell, ne? Und dann musst du sie trotzdem wieder quasi zurückholen, weil dann sagst du, hey, meine Mission ist erledigt, jetzt kann ich loslassen und so weiter, aber du kannst sie mit Grimoire Weiß davon zu überzeugen, dich deiner Mission dann quasi anzuschließen und einen neuen Sinn und Zweck im Leben zu finden und diese Motivation mitzubekommen, diesen Wandel in ihr, wie sich das auch im späteren Spiele dann äußert, als der Hauptcharakter mal die Motivation verliert und dann von Kanye und Emil quasi wieder rangeholt werden muss, ne, die andere Position eingenommen haben. Da haben sie sehr schön mit der Gruppendynamik da gespielt. In dem Zusammenhang, Emil, oh Mann, der tut mir immer so leid, der arme Junge, ne? Nicht nur die Krankheit. Im Grunde, was wir herausgefunden ist, ist ja, dass er eigentlich eine Waffe ist, ne? Die gebaut wurde in Anführungsstrichen oder zumindest Genexperimente. Er ist, wir haben diese ganzen Sequenzen, die wir später aus dem Labor mitbekommen, auch in Text-Adventure-Art erzählt, ne? Wie er und seine Schwester, wobei ich nicht glaube, dass es seine leibliche Schwester ist, sondern eines der Kinder, mit denen er da aufgezogen wurde in diesem Labor, an denen Experimente fortgeführt werden, aus denen dann lebende Waffen werden sollen. Und eine dieser Konsequenzen ist es eben, dass Emil diese Fähigkeit hat, mit dem versteinerten Blick. Und an irgendeiner Stelle musstest du ja auch, wenn du tiefer ins Labor eingedrungen bist, gegen die mutierten Reste seiner Schwester sozusagen kämpfen, die dich als Boss angreifen.
Yes, das ist auch ein geiler Kampf, fand ich. Weil das auch nochmal so diese Bullet-Hell-Mechanik eine Stufe weiter getrieben hat zu dem Moment auf jeden Fall. Mochte ich sehr gerne, habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Auch die Szene danach, die dann halt eigentlich kommt, weil das ist dann einer der Schlüsselmomente des Spiels eigentlich, die Transformation von Emil.
Ja, genau. Also das, und dafür, dass du eigentlich, wenn du ihn siehst, dann denkst du, oh, das ist bestimmt irgendwie so ein krasser Charakter und durchgeknallt, aber dass du diese verletzliche Seele dann immer dann durchscheinen siehst. Na? Und er trotzdem aber ein sehr fähiger Charakter ist und also sowohl Kanye und Emil beteiligen sich ja immer dann an den Kämpfen, wenn man unterwegs ist mit den beiden. Die sind schon ein signifikanter Faktor, die halten sich nicht zurück.
Ja. Nun. Du hast es, ich wollte nur mal ganz kurz diese Dynamik zwischen Emil und Kaine noch mal kurz erwähnen, weil es ja irgendwann auch so diesen Konflikt gibt, dass in dem Heimatdorf von Nier, dass sie nicht rein dürfen, dass das Volk sagt, ey, das sind Freaks, wir wollen nicht, dass sie, die machen uns Angst und wir wollen nicht, dass sie unter uns weilen. Und dass Nier dann halt auch versucht einzustehen und zu sagen, ey, was geht eigentlich mit euch ab? Das sind Leute, die haben euer Leben gerettet. Und dann kommen Devola und Popola und sagen, sorry, aber die bleiben draußen. Die machen den Leuten Angst. Und was dann passiert, das fand ich halt auch so geil, dass zum Beispiel jetzt so ein Nier dann auch meint, ey, scheiß drauf, ich komme jetzt mit euch raus und ich bleib mit euch draußen. Und dann kommt so ein Emil und meint, ey, das kannst du nicht riskieren. Was? Stell dir vor, du wirst krank oder du bekommst eine Erkältung. Schlaf bitte in deinem Bett. Und dann sehen wir so eine Sequenz, wie Kaine und Emil am Lagerfeuer sitzen und sich halt von ihren Träumen erzählen und sagen, ey, du hilfst mir, ich helfe dir, und dann fangen wir an zu leben. Und das sind so herzerwärmende Momente, die halt so einen wichtigen Part des Spiels für mich ausmachen und die diese Charaktere, wir haben es oft genug, wir müssen es immer wieder sagen, die bekommen so viele Nuancen und bleiben dir so stark im Gedächtnis, dass das Spiel, die alleine heben das Spiel auf ein ganz anderes Level, finde ich.
Ja, genau, das sind die Sachen, die dich da noch immer wieder vom Neuen, das ist das, was mich ans Spiel dann nochmal weiter rangezogen hat und ich konnte es einfach nicht aus der Hand legen, eben bis ich dann erfahren habe, wie es weitergeht. Letzten Endes, du gehst dann los und tötest alles. Ja. Weil grundsätzlich, ich meine, wir haben ja über die Sache gesprochen mit den, ey, eigentlich we are the bad guys, im übertragenen Sinne natürlich, aber es ist ja eine ganz andere Dynamik entstanden mit, ich meine, sind wir jetzt als Spieler loyal der Menschheit an sich gegenüber oder diesen Charakteren, die einfach jetzt Charaktere sind und nicht mehr leere Hüllen, wie sie es einmal angedacht waren. Und was der Shadow Lord machen will, weil da stellt sich ja auch dann später raus, diese Sequenz, die man am Anfang spielt, das ist ja eigentlich das, was man sieht, dann später der große Bösewicht, der Shadow Lord. Eigentlich ist der Körper von Nier gedacht gewesen als Gefäß für den Shadow Lord. Ne? Und das seiner Tochter oder seiner Schwester hier in der neuen Variante war eigentlich das Gefäß für die Schwester eben, die man auch dann im Intro dann sieht und in dieser Anfangswelt. Ne? Und dieser Konflikt am Ende, wenn man sich dann bis zu denen durchgearbeitet hat, hat quasi so viele Leute in Schach gehalten. Die ganzen Alliierten, die man geholt hat, opfern sich dann teilweise auf dem Weg. Der Prinz, der dann nochmal ankommt und gegen diesen großen, riesigen Bullen kämpft, damit du möglichst weiter den Turm aufsteigen kannst. Es hat so ein bittersüßes Gefühl, wenn du dich dann dem entgegenstellst. Ne? Ja. Weil eigentlich merkst du, bin ich auf der richtigen Seite, bin ich nicht auf der richtigen Seite? Egal, ich ziehe das jetzt durch und gucke, was dann passiert. Ne? Und du hast natürlich nebenbei noch deine anderen beiden Charaktere, die mit ihren Motivationen dabei sind und müssen natürlich auch für die nicht irgendwie ein Ende haben, das denen dann irgendwas aufzwingt. Es war ja auch so, wenn du dann das finale Duell hast, ne? Und der Körper von Yona, deiner Schwester, wurde ja quasi schon benutzt, um ihre menschliche Seele dann in sich aufzunehmen, ne? Und das die hat dann gesagt, nee, das will ich nicht, ne? Da steckt eine andere Person bereits drin, auch wenn dieser Körper für mich gedacht ist, das können wir nicht machen.
So ein
das
schöner
ist
Moment.
So ein krasser Moment der Erkenntnis so eben, ne? Das ist auch nicht irgendwie dann einfach nur Wut und Verlangen oder was auch immer dann nach dieser ganzen Zeit übrig geblieben ist, ne? Und der Shadow Lord muss ja quasi schon auf einer anderen Stufe gewesen sein, weil er hat sie auf ein großes Extrem getrieben, nur um seine Schwester dann zu retten. Und die sagt dann, nein, das ist so nicht, ne? Das machen wir so nicht. Und alleine dieser Konflikt, um das da mitzunehmen, da sind richtig coole Sachen bei gewesen und ich habe mich echt richtig, also ich war emotional sehr, sehr berührt, als ich das erste Mal durchgespielt habe.
Dito, ey, bitte spielt dieses Spiel. Bitte spielt es. Es ist einfach ein anderes Kaliber. Man wird hier und da vielleicht enttäuscht, wenn man mit dem Mindset rangeht, ey, ich will jetzt ein high-polished Spiel haben. Es ist, man spielt hauptsächlich etwas mit Herz hier. Und da muss man vielleicht ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn nicht alles so mega geil aussieht, wenn die Animationen ein bisschen steifer sind, als man es sonst kennt. Es ist ein besonderes Spiel und diese Figuren, die wir hier gerade nochmal erwähnt haben, die machen das zu einem einzigartigen Erlebnis. Vielleicht wird das für den einen oder anderen nicht so sein, aber ich kann auf jeden Fall für mich sprechen und sagen, dass ich eine richtig, richtig gute Zeit habe und ich einfach neue Erkenntnisse durch diese Charaktere bekommen habe. Und dafür, auch wenn es sich ein bisschen cheesy anhört, bin ich echt dankbar. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend.
Ja, und da sieht man jetzt im Remaster zumindest mit verbesserter Grafik und besserem Gameplay. Grundsätzlich bleibt vieles natürlich gleich, was die gleichen Mankos mit kleiner Spielewelt und Wiederholungen angeht. Aber ich denke, dass sehr viele Leute da draußen, die nicht von Anfang an das Spiel erlebt haben, sondern durch Nier Automata dann eingestiegen sind, was ja exponentiell besser gewesen ist, da können wir darauf mal übergehen und ein bisschen darüber sprechen. Man sieht so ein bisschen, weil da waren ja viele Referenzen, Zitate und Charaktere dann gerade im späteren Parts drin, die dann sich direkt auf das erste Nier bezogen haben. Da dachte ich auch beim ersten Zocken, ja, immerhin, es ist ja so eine leichte Verbindung und dann droppen auf einmal ganze Charaktere, die dann vorher im anderen Spiel gewesen sind und die Sache mit der Bibliothek beispielsweise, dass ich da nochmal drin gestanden bin in Nier Automata, habe ich auch Gänsehaut bekommen. Da erlebt man zumindest mal den Part hier wieder. Nier Automata ist insgesamt das bessere Spiel in allem.
Also wenn du das auf die technischen und optischen Aspekte reduzierst, dann definitiv. Aber auch inhaltlich muss sich das Spiel echt nicht verstecken.
Ja, beides. Also was das Storytelling angeht, spielerisch, Nier Automata ist viele Jahre später rausgekommen und war so ein Herzensprojekt, was nochmal umgesetzt wurde, weil eben das erste Nier diesen Kultstatus bekommen hat. Es war kein Verkaufserfolg, es gilt als so ein ziemlich großer Flop damals selbst, obwohl es kein High-Budget-Game gewesen ist, aber eben, dass es ein Kritikerliebling war, ne? Dass es immer ganz oben in den Listen aufgetaucht ist mit, ey, das sind Must-Plays oder sowas, das ist Storytelling par excellence, das ist das mal, was ein JRPG sozusagen sein kann und das war der Grund, warum dieses Projekt gestartet ist. Wo wir das Glück hatten, ist A, dass Yoko Taro wohl eine Storyline gefunden hat, die daran anknüpfen kann und ich finde auf andere Art, dass nochmal umgesetzt hat mit mindestens ebenso interessanten Charakteren, die dann so kryptische Namen wie 2B und S9 und A2 und so weiter haben. Oder an Pascal kannst du dich doch noch erinnern, ne?
Natürlich, ja, der große Philosoph.
der Philosoph Pascal, ja, von den Roboterrebellen. Ja. Ach, den habe ich auch so ins Herz geschlossen.
Ist aber auch so tragisch, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was da so alles passiert.
Also, aber ich finde dadurch, dass du Platinum Games als Gameplay-Umsetzer sozusagen mit dabei hattest, ne, die dann einfach ein richtig schönes Action-RPG-Gameplay dann draufgepackt haben. Und ich fand übrigens auch ganz clever für die Leute, die sich dann nicht ins Gameplay dann fallen lassen wollen, sondern nur das Storytelling erleben wollen, dieses Auto-Battle. Hast du es mal probiert? Das Spiel von alleine
kennt? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe, nicht nur du hast davon geschwärmt, auch ein paar andere englische Seiten habe ich auch mitbekommen, dass die da echt drauf abfahren, dass das halt halbwegs gut funktioniert.
Ja, ich habe das bei Automata bei den zweiten, dritten, vierten Durchgängen oder sowas gemacht also sporadisch eingeschaltet, weil ich jetzt keinen Bock hatte, noch diesen Hardcore-Kampf oder sowas zu machen. Du hast im Easy-Modus die Option, einen Knopf zu drücken und dann kämpft der Charakter für dich. Mhm. Ne? Würde ich nicht empfehlen beim ersten Durchlauf, weil dann bekommt ihr die richtige Gameplay-Loop nicht mit, vor allem was das Kampfsystem dann richtig zu leisten imstande ist. Sowohl im Nier Automata als auch jetzt in Nier Replicant mit den ganzen Verbesserungen, die dazugekommen sind. Und man beraubt sich viel schönen Erfolgserlebnissen, wenn man einmal ein paar richtig harte Gegner dann schafft. Aber ab den zweiten Durchgängen, das spart so enorm viel an Zeit und vor allem an Aufwand, sodass du dich wirklich auf das Storytelling konzentrieren kannst. Und wenn du dann nicht nochmal Bock hast, alle Endgegner-Bosskämpfe x-fach zu machen, beispielsweise ist das eine wirklich schöne Hilfe, dass das optional verbaut wurde. Ja. In beide Sachen. Wie hast du Nier Automata dann, also dass du überhaupt jetzt mal kommt, wie hast du diese Nachricht aufgenommen und hast du dich mindestens genauso da reinfallen lassen wie ins erste
Nier? Ich erinnere mich noch richtig, richtig gut daran, als das angekündigt wurde auf der E3-Pressekonferenz von Square Enix im Jahr, wann war das, ey, 2015 oder so oder 14?
14, 15 irgendwas.
Ich habe Freudensprünge gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich erinnere mich auch, dass das nur so ein Schriftzug war, so The Next Nier Project oder so, aber das hat für mich schon gereicht. Und ich erinnere mich, als wir das auch das allererste Mal in der Sendung hatten, das war bei New Game Plus, wenn ich mich nicht irre.
Oh ja, ich habe die Special Edition unboxed
genau,
quasi auch
und
noch.
Gregor, Wirt und ich, ja, wir haben dann die Demo angespielt. Und die Demo ist quasi so der Anfang des Spiels. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber der Anfang ist halt der absolute Burner. Das ist halt so direkt Flugmission, wo du halt so ein richtig fettes Monster, also wirklich riesengroßes Vieh bekämpfst. Und dazu gibt es noch diverse Bullet-Hell-Einlagen. Dann fliegst du in einem anderen Set-Piece und boom, 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 bam, bam, bam. Und dann fliegt alles in die Luft. Alles ist tot. Alle sind traurig, aber dann doch irgendwie nicht.
Ja, ich fand, es war eine tolle Demo, vor allem, weil der Anfang des Spiels ja auch ähnlich so eine, man kann es vielleicht mit so der Demo von Metal Gear Solid 2 vergleichen, ne, die für mich als eine der besten gilt, weil du da dieses Tanker-Kapitel spielst mit Solid Snake, ne, die in sich abgeschlossen auch so funktioniert. Und so, finde ich, funktioniert auch die Demo von Nier Automata zumindest. Alleine, dass du einen richtigen 2D-Shooter-Part am Anfang hattest, ne, wo das angedeutet wurde immer mit Bullet Hell, aber jetzt hast du einen richtigen 2D-Part, wenn die ganzen Schiffe anfliegen und du, ich glaube, du als Einzige irgendwie übrig bleibst, du und 9S, ne, bis ihr dann landet. Allein das ist fast schon wie so ein Dreamcast-Shooter gewesen mit den Perspektiven und dem Gameplay. Und dann kommst du eben an und siehst, ey, in Third Person funktioniert das mindestens genauso geil. Und dieses riesige, was war das, so eine Ölbohrplattform, die zu einem Riesenroboter
ist
geworden ist,
den
du dann anfängst zu bekämpfen.
Ölbohrplattform gewesen.
Es hat, auch wenn du vielleicht sagen kannst, okay, an Farben ist es jetzt nicht besonders überbordend, das hat ja schon seinen gewissen dezenten Stil, viel in so schwarz-weiß und beige Tönen oder so gehalten, aber das ist auch der Stil des Spieles und ich finde, das sah so geil aus, es hat sich top gespielt, das Storytelling war innerhalb dieser kleinen Sequenz und Points und ich war mehr als genug gehypt zu sehen, wo das hingeht auf einmal. Und wenn du dann das richtige Spiel gespielt hast und siehst, wie es weitergeht, auf einmal ist man in einer Station auf dem Mond und dann musst du erstmal dein Betriebssystem richtig einstellen, respektive dein Menü, wo du auch mit deinem echten Menü Punkte einstellen kannst und da auch einen Punkt zur Selbstzerstörung findest, den du einfach aktivierst und das Spiel
ist
vorbei.
Hast du das einmal gemacht?
Ja,
habe ich gemacht, natürlich. Ich glaube, da schaltest du auch ein Ende frei, oder? Kann das sein?
Es gilt als eines der Enden, wenn ich mich nicht irre, wenn du das machst. Oder zumindest ein Achievement müsste damit bei rumkommen. Ja, die Geschichte von Nier Automata spielt nochmal etliche tausende von Jahre später. Und die Situation ist ein bisschen eine andere. Man erkennt, glaube ich, die Welt so, wie sie ist, nicht wieder, sondern wir befinden uns in einem großen Kampf der Menschheit gegen die, wie war das, die Roboterkultur, oder?
Ne? Yeah.
So ein zentrales Robotergehirn ist quasi der lenkt die Geschicke des Roboterheeres, und die Menschheit hat dafür Kampfroboter selber gebaut. Die hat sich versteckt im Untergrund, weil der Planet so kaputt ist.
Auf dem Mond, oder?
Dann überbordet. War das das, die auf der, ich weiß, die Station war auf dem Mond, aber die Menschheit soll, glaube ich, teilweise auf dem Mond und auch unter der Erde verteilt sein. Ja. Jedenfalls, wir sehen die Menschen nicht. Die einzigen, die unterwegs sind, sind deren Avatare, quasi diese gebauten Kampfroboter. 2B, 2B ist die eine, die man steuert, und ihre Assistent-Droide 9S, der auch schon ein bisschen so Emil-esk war, ne? Von der Art, von der Charakterisierung. Zwei sehr schöne Konterpunkte, fand
ich. Absolut.
Also so, als ob du so eine Kanye und ein Emil spielst, quasi, hast du
da. Ja, das trifft es tatsächlich ganz gut. Dann hast du noch mal, wobei Kanye trifft eigentlich schon fast so auf A2 zu. A2
ja,
ist eigentlich auch ist ein neuer Charakter, der dann auch noch mal später eingeführt wird. Auch ein Lady Cyborg eigentlich, die sehr derb ist und halt auch ein absolutes Kampfmonster ist. Also mit dem Charakter habe ich mit Abstand am meisten Spaß gehabt, was so Kampfstile anging.
Ja, absolut. Auch wieder eine andere Seite der Medaille. Dadurch, dass du eben diese Squad an Kampfrobotern hast, die natürlich, das haben wir vorhin schon mal erwähnt, ja, man kann Yoko Taro nicht von dann diesen typischen Japano-Tropes dann freisprechen, die bewusst dann so sexy designt, sondern sicher auch dieses komische Achievement, das man bekommt, wenn man versucht, ihr den Rock hochzuschauen. Das hätte man sich wirklich sparen können, da, mein lieber Kollege. Aber grundsätzlich an sich eben, also dadurch, dass man jetzt hier auch eigentlich keine Menschen hat, die man spielt, ne, sondern eben Maschinen, die gegen andere Maschinen antreten, ne, und wo du auch merkst auf einmal innerhalb der Welt, okay, du wirst von einer Kampfmission in die nächste geschickt, du erkundest diese Welt, du hast so kleine Camps, wo du dich so ein bisschen aufleveln kannst. Es hatte so einen gewissen Sandbox-Charakter, der, finde ich, viel besser rüberkam als beim ersten Nier. Das war ja eher so segmentiert, aber hier hattest du ja deine Location und diese verschiedenen Abzweigungen, die du nehmen kannst, und nach diese Welt zu erkunden, zu erfahren, was eigentlich hinter dieser Story ist, und vor allem, dass du auch mal die andere Perspektive bekommst mit den Roboterrebellen, deren Anführer Pascal ist, der Roboter, der sich losgesagt hat vom Krieg und versucht einfach nur in Frieden zu leben mit seiner kleinen Kommune, ne, und für die man auch dann Aufträge annimmt. Also das war so eine schöne, so eine greifbare Welt mit dem guten Storytelling, mit der guten Charakterisierung, wie sie Yoko Taro schon an den Tag gelegt hatte beim ersten Nier, und auch mit vielen schönen Revelations, die da wieder gewesen sind.
Erinnerst du dich an den Freizeitpark, wenn du das erste Mal da reinkommst?
Ja.
Boah, Alter, Mann, und wenn die Musik da einspielt, meine Güte, meine Herren, war das besonders. Das ist wirklich, das Spiel zeichnet sich dafür aus, dass das halt echt ein Magic Moment nach den anderen hat. Also ich hab ehrlich gesagt sofort wieder Bock, Nie Automata zu spielen. Das ist viel zu lange her. 2017 das letzte Mal gespielt.
Ganz ehrlich, wenn er jetzt nicht nochmal geplant ist, dass sie nochmal extra was machen für einen PS5 Remaster, aber ich hab's ja mittlerweile auf der PS5 hier drauf, dadurch, das müsste doch richtig geil aussehen da, oder?
Ich hoffe es. Ich weiß nur, dass es
in 4K und allem drum und dran
große Probleme mit dem Steam-Port gab, dass das halt stellenweise grauenhaft lief auf dem PC. Auf den Konsolen hast du ja nie großartige, also ich hatte zumindest keine großartigen Probleme. Ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. Frage ist natürlich, hast du noch deinen Spielstand bei Nier Automata?
Boah, ich hoffe, ich habe es. Es ist auch eins der wenigen, relativ wenigen Spiele. Ich hatte ja die Special Edition dafür, das heißt, ich habe es als Retail-Disc. Ich habe es also nicht nur digital irgendwo rumliegen. Aber ich hatte, glaube ich, alles migriert, hoffentlich.
Ich check das mal. Ich frage nämlich auch, weil der Spielstand auch ein Teil des Spiels eigentlich ist.
Ach so, entschuldige, natürlich, ja. Ich hätte absehen müssen, worauf du dann hier bist. Und wir gehen auch mal kurz jetzt hier in den Spoiler-Part für Nier Automata, auch wenn das jetzt nicht so ausführlich sein wird wie bei Nier Replicant. Das haben wir einfach noch mal ein bisschen präsenter gerade im Moment. Das war übrigens ja auch ein Gimmick, was du auch bei Nier Replicant machen kannst, ne? Bei einem der Enden wirst du ja auch gezwungen, sozusagen deinen Spielstand zu löschen. Nur wenn du deinen richtigen Spielstand löscht, also alles, was du bis dahin erreicht hast, kannst du keine in der Storyline retten. So ist das nämlich aufgebaut, dein Ending. Die hat man ja auch hier die Möglichkeit, dann quasi seinen Spielstand aufs Opfer zu setzen, um anderen Leuten bei ihrem Spiel zu helfen als Support-Charakter.
Was für eine geile Idee.
Was auch ein super genialer Kniff ist.
Und dann fängst du halt wirklich an, also der Du hast da eine Shoot-'em-up-Passage, wo du halt auch die Credits dann irgendwie bekämpfst, wo du den...
Ja, genau, du wirst ja irgendwie hier, ich stemme mich gegen das Schicksal und ich balle mich durch die Credits durch. Ne, die Credits wollen mir das Ende des Spiels aufzwingen. Nein, das
ist... Und dann schießt du den Namen von Yoko Taro ab, dann gibt es nochmal so ein Konfetti oder so, erinnere ich mich, glaube ich. irgendwie so, und diese Credits-Szene oder diese Bullet-Hell-Passage, die wird halt irgendwann unschaffbar eigentlich. Aber du kannst halt andere Spieler zu Hilfe ziehen. Und wenn die dabei draufgehen, geht dann gleichzeitig auch der Spielstand verloren. Also die haben vorher ihren Spielstand so in die Cloud geladen, das ist die Idee zumindest dahinter. Und du lädst quasi den Spielstand, damit sie dir helfen. Und währenddessen, es ist zwangsmäßig so, dass diese Hilfe irgendwann auch zerstört wird. Und wenn sie zerstört wird, wenn sie kaputt geht durch gegnerische Projektile, dann verschwindet auch dieser Spielstand und ist für immer verloren. Und das ist dann am Ende so die Entscheidung, die du auch, vor der du gestellt wirst. Du hast es bis hierhin geschafft, jetzt geh nochmal die letzte Meile, lad deinen Spielstand hoch, hilf anderen Leuten, und dafür ist alles, was du bisher dir erarbeitet hast, für immer verloren.
Genau, ich weiß nicht, ob ich das per se selbst gemacht hatte oder ob ich ein Backup gemacht habe und das ausprobiert habe. Ich kann mich zumindest daran erinnern, vielleicht habe ich es mir angeguckt bei anderen Leuten, weil nach all der Arbeit, die ich investiert habe, um all diese Enden freizuschalten, mit X-Fach nochmal durchzuspielen, was zum Glück ein bisschen angenehmer durch andere Art von Content ist, der in den späteren Enden mit dabei ist, wirkt ja eher wirklich wie so eine Fortsetzung. Da war es mir lieber, ey, ich möchte hauptsächlich meinen Progress hier behalten.
Ich hab das auch.
Na, aber ich verstehe es auch, wenn Leute aber das Opfern gemacht haben.
Ich habe es richtig dreckig gemacht. Ich habe schön meinen Spielstand PS Plus hochgeladen und in der Backup, dann habe ich meinen Spielstand geopfert und dann schön wieder runtergeladen über PS Plus.
Natürlich, ne? Da gibt's, man muss das wahrscheinlich zwangsläufig machen für diese ganzen Achievement-Huren, ne?
Natürlich, dann, ja, das kommt
die Platin-Trophäe kriegst du anders nicht, ne? Du musst am Ende deinen Spielstand opfern.
Oder, wie sonst eigentlich angedacht, das komplette Spiel von vorne spielen.
Holy shit, ja. Reden wir dann nochmal drüber, wenn du Ending E erspielt hast von Nier Replicants.
Ich bin dran.
Kurz, um auf die Story dann nochmal einzugehen. Also der Twist, den man sozusagen hier herausfindet, ist, aber das wusste man eigentlich ja schon, wenn man das erste Nier gespielt hat. Das kommt also ein bisschen anders dann rüber für Leute, die das kannten. Die Menschheit existiert eigentlich gar nicht mehr, ne? Sondern der ganze Konflikt ist eigentlich einer, der von alleine weitergetrieben wurde, und es gibt grundsätzlich keinen festen Grund dafür. Das müsste ich dann nochmal genau reingehen, weil es eben jetzt auch schon mal etliche Jahre her ist, dass ich es durchgespielt habe, anders wie bei Nier Replicant, wer genau der treibende Faktor ist, weil du hattest ja diese beiden Antagonisten auf der anderen Seite mit Adam und Eve, die Chefs des Roboterhirns dann irgendwie repräsentiert haben, und dann hast du dich denen entgegengestellt und hast dann eben gesehen, dass auch alles irgendwie in diese komische Schleife dann reingepackt wurde, wo immer dieser Konflikt zwischen den Avataren der Menschheit und den Robotern weitergetrieben wurde, und es immer wieder dann so weit war, dass dieses ganze Leid, was wir mitbekommen haben, auch das 9S irgendwie infiziert wird und du den glaube ich, zerstören musst, bevor er wieder auftaucht, und dann kriegt es Tube B und du musst als A2 dann die eigentlich fehlerhafte Variante von hier umhergehen, die ein bisschen cooler dann agiert und dann den Mantel des Hauptcharakters übernimmt. Aber das geht auch alles in schön abgedrehte Richtungen und inklusive eben der ganzen Zitate und Referenzen und Cameos mit Emil und Devola und Popola, die wieder auftauchen und alles. Das ist schon auch wieder ein richtiges Brett gewesen.
Ja, aber vor allem auch so ein Brainfuck irgendwann. Weil ich auch irgendwann auch nicht mehr mitgekommen bin, weil ich nicht mehr wusste, okay, was ist vorne, was ist hinten, wo sind wir jetzt hier nochmal genau? Da wird dir echt viel an den Kopf geworfen, aber inszenatorisch ist das halt nice. Und wenn du es dir halt nochmal durchliest, dann merkst du halt auch, okay, es hat dann doch alles Hand und Fuß und man muss da einfach nur aufmerksam sein. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich mit Nier Automata nur gute Zeit hatte aber in der Mitte einen guten Knick, was die Motivation angeht, weil natürlich hast du halt wieder dieses selbe Konzept, das haben wir ja schon mehrmals erwähnt, dass du immer wieder neue Passagen spielen musst oder die alten Passagen nochmal neu spielen musst, aber dann kommst du halt zu einem Punkt, wo es halt wirklich weitergeht, und dann fängst du plötzlich als Roboter an und spielst einen kleinen Roboter und siehst halt die andere Perspektive, und das finde ich halt so geil, dass die halt immer so diese Sensibilität haben, dir neue Perspektiven zu geben, zu sagen, okay, das ist jetzt die andere Geschichte, das ist die andere Seite, das ist die andere Story, und du dann halt immer mehr Versatzstücke hast, immer mehr Puzzleteile, die sich am Ende halt zu einem großen Bild zusammensetzen, und das ist dann mega befriedigend, wenn du halt zu dem Punkt kommst und dann wirklich checkst, was da eigentlich genau abgeht.
Ja, Nier Automata schafft es besser, einfach Kontext für viele Sachen zu bieten. Ich glaube, selbst der zweite Durchgang ja schon, du wirst ja wieder gezwungen, nach dem ersten Mal von vorne anzufangen, wo es quasi erstmal, oh, wir haben die Mission der Roboter erfüllt und Ende Gelände und so weiter, auch coole Revelations, aber die coolen kommen natürlich ja später. Du spielst dann ja aber aus der Perspektive von 9S hauptsächlich den zweiten,
ja,
oder?
Irre ich mich? Du hast recht. Na?
Ja, was für mich zum Beispiel fast schon ausgereicht hat, weil das ja jetzt nicht so viel eigentlich im Storyablauf anders gemacht hat, nur dass du eben den zweiten Charakter, der von der KI kontrolliert wurde, jetzt spielst, der das Gameplay dann auch nochmal verändert, aber trotzdem war schon mal ein bisschen was anderes, ne? Und sobald du bei dem dritten Ende angelangt bist, das ist quasi, als ob du ein komplett neues Spiel anfängst und hast dann diese Passagen, die du erwähnt hast, also das hat für mich schon wesentlich besser funktioniert und den zweiten Durchgang, den habe ich auch relativ fix durchbekommen, ich weiß nicht, so 5-6 Stunden oder sowas, brich die Cutscenes ab, mach auf easy, wenn nötig, baller dadurch, mach nicht so viele Sidequests, ja. Und dann geht das schon irgendwie. Also ich bin im Nachhinein damit zurückgeblieben, ich musste weniger Repetition bei Automata machen, obwohl es viel mehr Enden gegeben hat, weil du dann irgendwann auch die Abzweigung hast, die du mal hier nehmen kannst. Klar, ein Guide hilft bei sowas, aber es ist nicht so auf repetitive Qual wie bei Nier Replicant gemacht.
Das hatte aber, glaube ich, auch einfach den Grund, weil es bei Nier Automata auch einfach mehr Content gab, also mehr frischen Content. Bei Replicant war das halt so, dass du die ganzen Sachen einfach neu spielen muss und hier und da gab es dann wieder so ein paar kleine Drops, die dir gegeben wurden und bei Nier Automata waren das halt wirklich so Chunks, so die komplett neu waren, sei es neuer spielbarer Charakter oder dann wirklich dann eine neue Perspektive oder wirklich dann auch die Fortsetzung von dem, was du gespielt hast, da hast du einfach viel mehr frische Elemente drin gehabt und deswegen hat sich das für mich persönlich weniger nach Arbeit angefühlt, sondern wirklich, okay, ich erlebe hier gerade eine Geschichte, ohne dass ich zu sehr aufgehalten werde, weil das habe ich leider immer mal wieder bei dem Hauptnier gehabt.
Ja, was ich als Fan des ersten Teils zu schätzen wusste, war eben dieser einfach der Hype, der sich dann um Nier Automata drumherum gebildet hat, ne? Weil es einerseits die guten Teile des ersten Nier schon wieder mitgenommen hat, aber Präsentation und Gameplay auch drin gewesen sind, dafür aber wirklich, also ich meine, es hat sich alleine 5-6 Millionen Mal verkauft, ist Game of the Year bei einigen geworden und das hat mich schon sehr, sehr gefreut, dass ausgerechnet so ein Spiel dann ganz andere Games von Square Enix überholt hat. Ich glaube, in dem Zeitraum hatten sie auch sowas wie, oh, wir haben nochmal neue Star Ocean und solche Geschichten, die rumkommen. Die sind komplett davon überschattet worden.
Ja, definitiv. Ich gucke hier gerade, was die Verkaufszahlen waren. Ich bin hier gerade auf der Seite. Weltweit hat sich Nier Automata Februar 2021 5,5 Millionen Mal verkauft. Und wer hätte gedacht, dass ein Nier-Spiel, so ein Entwickler wie Platinum Games, halt wirklich aus dem Ruin rettet, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass Hideki Kamiya damals auch meinte, wenn Nier Automata nicht gewesen wäre, ich bin mir nicht sicher, ob es Platinum Games überhaupt noch geben würde. Und diese Aussage von vor, keine Ahnung, 2013, als das Spiel rausgekommen ist, das erste Mal, verrückt, einfach nur verrückt.
Ja, das Scalebound-Desaster, ich glaube, das ist ja im Nachhinein noch viel da drin gesessen. Das Spiel kam raus 2017 jetzt, also haben sie es ja schon ein bisschen länger in Entwicklung gehabt. Und ich glaube, das müsste ja ungefähr in die Scalebound-Phase gegangen sein, dass in anderen Fällen die Firma dann versenkt hat. Und ich bin sehr froh darüber, weil Platinum Games zwar jetzt für mich mittlerweile so ein bisschen den Status von alles, was sie anfassen, ist Gold verloren haben. Na, also nicht jedes Spiel, selbst sowas, das dann auf eine gewisse Nische oder dann Fangemeinde gibt. Astral Chain war zum Beispiel überhaupt nicht meins, ne? Wo ich verstehen kann, aber dass es dann entsprechend seine Fans hat. Aber ich finde, neben Metal Gear Rising Revengeance ist es eines am besten spielbarste Game, was Platinum in dem letzten Jahrzehnt rausgebracht haben. Und schön, dass gerade diese Firmen und diese Entwickler dabei gewesen sind. Und Okabe mit dem Soundtrack, den hatten wir ja auch wieder schon erwähnt, der Character Artist, der Akihiko Yoshida müsste das gewesen sein. Das ist doch der Final Fantasy 14 Typ, wenn ich mich nicht irre. Der das auch mitgemacht hat. Ich check mal kurz. Ja, genau, Final Fantasy 14, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 und sowas. Da ist ja der Charakterdesigner gewesen und auch das Styling von den Figuren, wie die Charaktere umgesetzt werden. Ey, weißt du was? Ich glaube, ich spiele gleich nochmal den Anfang von Automata, wenn wir jetzt aufgenommen haben, weil ich einfach nochmal Bock drauf habe nach der ganzen Zeit. Und ich bin mir sehr sicher, dass Square Enix sich bewusst sind, was sie jetzt mit dem Nier-Franchise haben. Jetzt, wo erstmal der Replicant draußen ist, ist, glaube ich, jetzt nochmal eine Phase natürlich, irgendwo Luft ist für ein paar Jährchen. Aber ich würde mich schon sehr freuen, dann auf der PS5, auf der Xbox Series X und so weiter, irgendwann mal Nier 3, Nier Super Nier extra oder sowas dann zu bekommen, weil ich glaube, es ist noch nicht auserzählt, das, was Yokotaro mit dieser Welt anstellen
definitiv
kann.
Definitiv, und das wissen die auch. Also allein die Tatsache, dass jetzt Nier ein wichtiger Raid in Final Fantasy 14 geworden ist.
Ach ja, stimmt,
hast
genau,
du das,
ja.
Hast du das irgendwie gespielt oder so? Weil das würde mich persönlich halt mega interessieren, bin halt leider überhaupt nicht in Final Fantasy 14 drin und ich weiß, was für ein mega Zeitfresser das einfach ist.
Ja, so weit bin ich leider noch nicht im Final Fantasy 14. Ich habe es ja im letzten Jahr noch mal sehr ausführlich gespielt und da zumindest es bis zum Ende des Heavensward Add-ons gebracht und ich habe noch eigentlich zwei weitere Add-ons vor mir. Ich glaube, das kommt ein kleines bisschen später. Dafür habe ich aber ein paar andere Raids gemacht, die von anderen Sachen inspiriert gewesen sind. Ich meine, du hast ja auch ein Final Fantasy 12 Raid und sowas da drin. Das habe ich mir auch schon mal aufgespart und ich habe viel Gutes aber über die Nier Storylines gehört, die da mit drin verbaut wurden. Final Fantasy 14, echt, wenn du dir es mal genehmigen kannst, ist jetzt die PlayStation 5 Version davon rausgekommen?
Ich habe irgendwas gelesen, dass das jetzt, entweder ist das schon draußen oder es wird sehr bald soweit sein.
Ich weiß nicht, ob dann du skippen kannst oder sowas, ne? Weil mit einem der letzten Patches, die im letzten Jahr rausgekommen sind, der wurde, wenn ich mich nicht irre, zwar ein bisschen verschoben, wieder Covid natürlich, hat alles wieder in die Bredouille gebracht, aber es wurde ja nochmal gestreamlined, das gesamte Spiel, gerade was so das Grundgame angeht, bevor die Add-ons reinkommen, einfach, weil das die Quests nochmal runtergedampft wurden, dass neue Einsteiger weniger Zeit dann investieren müssen, um quasi so ein bisschen Fetch-Quests zu machen. Letzten Endes würde ich aber trotzdem sagen, auch du solltest den ganzen Anfang erleben und dann später die Add-ons, bis du dann zu den neuen Sachen kommst. Und für jemanden wie mich, der, ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt? 300 Stunden?
Alter,
als nicht,
meine Güte.
Als Nicht-MMO-Spieler habe ich 300 fucking Stunden oder sowas drin. Ich habe es bis zum Ende des ersten Add-ons geschafft mit Heaven's Sword. Und es sind mindestens noch zwei Add-ons vor mir und noch mehr Content. Und die richtig geilen Sachen sind die ganz aktuellsten, die natürlich
also
kommen.
Man hört ja so oft, wie geil das ist. Und mit der PlayStation 5-Version wäre es eigentlich mal so weit. Also allein, wenn ich sehe, dass Gold Saucer und so drin ist. Also wirklich so Sachen, die vor Jahren etabliert wurden. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, aber mich schreckt das schon sehr, sehr ab, wenn ich die Zeiten höre, die da so in den Raum geworfen werden.
Es ist, wenn du Bock hast, immer wieder mal an einem MMO zu spielen und da mal kurz ein paar Story-Quests zu machen, vielleicht mal eine Instanz in den Dungeons mit Leuten. Ich habe immer Glück gehabt, dass ich viele Leute gefunden habe, die mich unterstützt haben, als ein ungeselliger Misanthrop, der ich bin, den ich gerne online spielen möchte mit anderen Leuten, aber da habe ich eine nette Gilde gefunden, die mich durch den ersten Part mit durchgebracht hat und die mir so ein bisschen die Taktiken beigebracht haben. Vor allem für Dungeons brauchst du ja Leute und auch wenn Final Fantasy 14 jetzt die Community nicht die unnetteste ist. Es gibt ja noch ein paar härtere Online-Communities, aber wenn du in dem Dungeon zusammengewürfelst mit vier anderen und die dann von Haus aus sofort erwarten, dass du exakt weißt, wie du den nächsten Gegner besiegst, ne, ich kann schon die Wut spüren, wie sie dann hochsteigt, weil ich das Spiel nicht korrekt spiele wie die ganzen anderen, geschweige denn von so einem 24-Leute-Raid oder wie viel auch immer das war, wo man dann zusammen dann unterwegs sein kann. Und zum Glück aus meiner Community, von den ganzen Kollegen, die mich da unterstützt haben, hat das eigentlich immer schön viel Spaß gemacht und du kannst vor allem auch sehr viel Solo dann spielen. Es gibt da viel zu entdecken. Also ich kann nur sagen, es lief sehr gut auf unseren Arbeitsrechnern. Den hatte ich nämlich hier bei mir aufgebaut und ich habe dann schön in 4K gespielt, dann die ganze Zeit. Und das sah da schon ziemlich gut aus. Und auf der PS5, wenn du dir mal für einen Monat hier mal einen Account holst oder sowas, test es einmal aus und dann guck mal, ob es
ist. Ist sogar voll viel schon kostenlos? Also, dass du da echt viel testen kannst?
Ach ja, Moment, ja, du hast recht.
Also, ohne irgendwas zu zahlen?
Du hast recht, bis Level 30, glaube ich, wurde es kostenlos gemacht sogar.
Und ist das nicht schon mehrere Stunden, die du da zocken kannst?
Ich glaube, da kannst du Monate drin zocken. Level 30, Final Fantasy 14, ich guck nochmal, aber stimmt, du hast recht, das war ja noch, ich hatte es nicht mehr im Blick, weil mein Content ist schon so weit, dass ich dann immer dann mir die Monatsgebühr dann latzen muss, weil ich bin schon weit drüber hinaus über Level 30. Was war ich jetzt? War ich bei 70 oder sowas angekommen? Und es geht natürlich mit jedem Add-on kommen 10 Level nochmal drauf. Mhm. Ne? Aber du solltest zumindest auch damit anfangen können und dann dich irgendwann entscheiden, wenn du schon mal auf Level 30 oder wie viel auch immer es ist, dann gekommen bist, dann weißt du, ob du dafür Geld ausgeben möchtest oder nicht.
So, letzte Frage, die ich habe, Gregor. Wie stehst du zu Nier Reincarnation? Das ist nämlich das Mobile-Spiel, das rauskommen wird. Hast du was auf dem Schirm?
Ich habe nichts gegen Mobile als Plattform, aber ich habe mich jetzt nicht so akut damit beschäftigt, weil der Yoko Taro hat ja auch schon mal so ein bisschen Handy-Krams gemacht. Ne? Da gab es doch dieses komische Xeno Alice vor einiger Zeit, was für Android und iOS rausgekommen ist, was glaube ich auch irgendwie so ein bisschen so den Style haben soll. Und ich werde es mir wahrscheinlich mal angucken, wenn es soweit ist, solange es auf Android läuft, weil ich habe kein iOS und manche Sachen kommen ja nur für iOS raus. Aber das ist für mich meist als Handy-Games, egal wie cool sie sind, die sind für mich meist eher Bonus. Ja. Ne? Ich sehe sie häufig nicht jetzt an. Es sei denn, Yoko Taro sagt, das ist das offizielle Nier 3 und hol's dir mal.
Also ich hab's hier gerade vor mir und ich muss sagen, dass das gar nicht so schlecht, also ich habe ein Video, was ich gerade aufgemacht habe, es sieht nicht schlecht aus.
Ich guck auch mal.
Aber der größte Unterschied, der mir sofort auffällt, ist das Kampfsystem und zwar ist das rundenbasiert. Also es ist halt wirklich so oldschool Final Fantasy 6 sieht das schon fast aus von der Aufmachung.
Jetzt hast du mich irgendwie, echt? Verdammt nochmal, was soll denn das? Rundenbasiertes Kampfsystem? Ja, aber
das sieht tatsächlich echt nicht schlecht aus. Guck dir das mal an und auch.
Ja, das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Ich sehe hier so einen Trailer, wo so ein kleines Mädchen mit einem Geist dann
und,
kämpft.
Und hier, ich schick dir mal das, was ich hier gerade vor mir habe. Der Einstieg war, dass du so eine 2D-Passage hattest. Du kennst ja diese alten japanischen Illustrationen und das hast du quasi gespielt. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Moment mal, hier hast du den Link.
Schick's mal rüber. Okay, ich mach's mal kurz hier an. Ah, ich sehe, was du meinst. Das ist nicht Sumie, oder? Nein, das sieht ein bisschen anders aus. Sumie ist die Zeichenart von Dings, da wäre es nochmal Okami.
Nee, das nicht. Das sieht aus wie diese alten feudalen Japan-Zeichnungen.
Elias, was soll das?
Ja, sieht fantastisch aus. Gut aus, Mann.
Und rundenbasiertes Kampfsystem, Mann.
Ja, aber ich.
Es kommt aber erst noch, ne?
Noch nicht, also zumindest bei uns ist das noch nicht draußen. Ja, ich bin gespannt. Also wenn das auch nur halbwegs so aufgebaut ist wie die anderen Niers, dann ist das auf jeden Fall ein Kandidat, den man sich durchaus mal angucken kann.
Müsste man nicht sagen, man bringt das Game hier raus, weil es ist ja ein Mobile-Game, das kommt auch auf der Switch, weil es ist ja die gleiche Technik.
Ja.
Na? Warum ist da keine Switch-Version dafür raus?
Ich weiß es nicht.
Das hat auch einen Touchscreen. Was soll denn das?
Das könntest du zu Fantasia, glaube ich, auch sagen.
Ah, ja, gut. Das kommt irgendwann auch mal auf der Switch. Na, was soll's? Was soll's? Na? Oder ich kaufe mir gezwungenermaßen irgendwann ein iPhone. So weit soll es nach Möglichkeit nicht kommen. Warum bringt Yoko Taro nicht mal wirklich, das ist natürlich wieder ein bisschen spezifischer, weil nicht jeder hat mit dem Genre was er anfangen, aber so einen richtigen 2D-Top-Down-Vertikal-Shooter.
Ja. Yeah.
Ne? Also diese Passagen, die du dann natürlich auch in Nier Automata gespielt hast, aber mal dieses Genre, weil Bullet Hell ist ja vor allem dank Returnal jetzt wieder auf einmal sehr populär. Oder ich sag's jetzt mal, es wird wegen Returnal sehr populär, da wo wir es aufzeichnen, ist es noch nicht draußen und offiziell draußen und aber ich glaube, dass es wirklich dann Fuß fassen wird. Die Welt ist offen, Yoko Taro, für ein richtiges Shoot'em'up.
Also ich würde es mir... Na,
da musst du keine anderen Sachen reintun.
Ich würde es mir angucken.
Das wäre sehr, sehr gut. Elias, ich danke dir.
Gerne.
Dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war mal nötig, mal ein bisschen hier Luft zu machen, weil das hat sich wieder aufgestaut nach so viel Nier die ganze Zeit. Und wir können bei Gelegenheit natürlich nicht nur beim Game Talk weiterquatschen, sondern über andere Themen. Bist natürlich auch herzlich eingeladen im Plauschangriff und dann schauen wir, was wir weiter so machen können.
Das ist lieb. Ich freue mich auf jeden Fall definitiv für das nächste Mal.
Ja. Dann bedanke ich mich auch bei euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Dann seid gerne wieder dabei, wenn es demnächst noch mehr und andere Themen im Plauschangriff gibt. Wie gehabt alle 2 Wochen entweder direkt auf dann Rocket Beans TV auf der Webseite. In den ganzen Feeds findet ihr das auf plauschangriff.de nochmal vermerkt. Und wenn dann die Pause im Sommer ist zur E3, die findet ja diesmal wieder statt, oder?
Ja, ich glaube... Digital zumindest.
Ich mach Sommerpause so oder so, dann habe ich wieder Gelegenheit und dann habt ihr auch wieder Zeit, dann mehr von den Classics zu hören, dann kann ich da weiter wieder hochladen, da ist ja noch einiges, was noch nicht wieder online ist und dann haben wir irgendwann mal das schöne große Archiv dann vorliegen. Dann nochmal danke, Elias, und dann können wir gemeinsam Tschüss sagen.
Macht's gut.
Tschüss.